ob Piraten sich auf den Weg zur Grand Line machen, wir endlich erfahren, wofür DTF steht, eine härtere und schwitzigere Rivalität als Nerd und Kultur auf uns zukommt, was passiert, wenn Marco zu viel scharfes Essen zu sich nimmt, naja, ich glaube, dann muss er wohl kacken an der Havel, und all diesen Sachen, inklusive eines Roosters, gehen wir jetzt auf den Grund in einer neuen Episode von Nerd und Kultur. Hallo Marco!
Hallo, Yves, ich find's bemerkenswert, dass du dir das gerade aus dem Ärmel gezogen hast und es wirkt wie abgelesen, aber es ist nicht, ich bin Zeuge hier, du hast es dir gerade aus dem Ärmel gezogen.
Ich danke dir.
Wobei, das bedeutet ja, du hast vorher was reingemacht, wie der große Rudi Carrell gesagt hat. Wenn du was aus der Ärmel schütteln willst, müsst du vorher was reingetan haben.
Aber Rudi Carrell, ich möchte was über ihn sagen. Ganz toller Entertainer, wichtig für die deutsche Medienkultur und Comedykultur, aber es ist ähnlich wie Bill Cosby in Amerika. Ich fand ihn noch nie lustig.
Ach so, okay, dass du den Satz irgendwann zu Ende gebracht hast.
Nein. Ich fand ihn noch nie lustig. Das war immer so. So, Schatzschelosch-Einowitsch, da sind drei holländische Familien, die sind in Wohnwagen und laufen von Wagen zu Wagen und sagen, wie geht es dir? Und dann fahren sie in Urlaub und die Wohnwagen parken nebeneinander, genau wie immer, und sie gehen sich besuchen und trinken Bier und dann sie fahren zurück und fragen sich, na, wie war der Urlaub? Niemand lacht! So, ich weiß auch nicht, ich kann darüber nicht lachen. Ganz egal, Marco, wir haben ein Potpourri vorbereitet, weil letztes Mal ging es um Filme und heute sprechen wir über Serien. Hi Marco!
Du kannst doch nicht einfach so Rudi Carrell in meiner Gegenwart dissen und dann lassen wir es dabei stehen. Ich find's auch nicht witzig. Ich find's 7 Tage, 7 Köpfe. Ich habe, glaube ich, noch nie über einen Witz von denen gelacht. Aber er war halt ein großer Showmaster.
Das stimmt.
Also wie er das für die deutsche Kultur abmoderiert hat als Holländer. Das ist einfach so, es hat so einen gewissen Charme, der unkopierbar ist.
Das ist toll.
Es geht nicht darum, dass er witzig ist. Es geht darum, dass er ein guter Samstagabend-Moderator ist.
Das ist ganz, ganz toll. Das hat er toll gemacht. Ich mochte auch immer Linda de Mol. Hast du die Traumhochzeit früher geguckt?
Nee, gar nicht.
Ich habe die geguckt, das war fantastisch. Aber ich habe auch, hast du die Mini-Playback-Show gesehen?
Eigentlich auch kaum. Ich habe ja zu der Zeit immer nur öffentlich-rechtlich sehen können, weil meine Eltern nur öffentlich-rechtlich hatten. Und ich habe stattdessen, wie heißt denn das mit Michael Schanze? Ich glaube, es war Michael Schanze, heißt er. Das war auch so ein Kindersingen. Das war aber nicht eine Mini-Playback-Show. Weißt du, was ich meine?
Nee, keine Ahnung.
Sag mal,
ich hab echt das Fernsehen geguckt.
Bevor ich jetzt 3000 Nachrichten von euch kriege, schaue ich schnell nach. Hatte irgend so eine Kindersendung, die immer samstags lief im ZDF. Ah, und er hat auch so eine Traumhochzeit moderiert, hieß aber Flitterabend. Das habe ich tatsächlich gesehen.
Flitterabend, ich werde nicht mehr.
Kennst du das noch?
Nee. Ich kenne nur die Mini-Playback-Show, weil da gibt es ein Wort, das Mareike Amado großartig ausgesprochen hat. Und es geht aus meinem, wirklich, ich erwähne dieses Wort einmal pro Woche aus irgendwelchen Gründen. Das ist Zauberkugel. Zauberkugel. Du gehst in die Zauberkugel, kommst raus, bist du ein richtiger Superstar. Also,
ich habe nachgeschaut, es war Kinderquatsch mit Michael.
Ach, das kenne ich.
Kinderquatsch mit Michael.
Das stimmt, ja, das kenne ich. Da hat er die immer singen lassen und dann haben die immer so richtig schlimme Sachen gesagt. So, meine Eltern lassen sich gerade scheiden, weil Papa mit einer Freundin im Bett war und er uiuiuiui. So.
Das erklärt ganz gut, warum. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, aber Michael Schanzer hatte immer riesige Schweißperlen während dieser Sendung. Die haben die Scheinwerfer auf ihn geknallt, während er einen Anzug anhatte, dass er die ganze Zeit dabei geschwitzt hat, während er dieses Mikro einem Kind unter die Nase hält. Als wäre er nervös wirkend irgendwas. So hat das gewirkt im Nachhinein.
Es gibt auch so eine richtig unangenehme Nummer, meine ich, wo er ein Kind knutschen will. Also er will ihm so einen Bussi geben und das Kind dreht sich immer mehr weg und er geht immer näher. Also es war schon richtig unangenehm. Ja, ja.
Daran kann ich mich nicht erinnern. Da war ich jetzt nicht live Zeuge davon. So viel zu unserer Kindheit und zu unserem Kinderquatsch mit Yves und Marco. Wir haben heute ganz viel Kinderquatsch vorbereitet. Du hast es schon angeteasert. Wir haben es schon letzte Woche gesagt, wo wir nur über Filme geredet haben im Potpourri. In diesem Potpourri, unserem bunten Potpourri an vielen Themen, reden wir nur über Serien. Und das große Hauptthema seht ihr schon auf dem Thumbnail, das ist natürlich One Piece Staffel 2. Davon hat Eve schon alles gesehen, auch aus beruflichen Gründen, aber natürlich auch, weil er einfach einer der größten One-Piece-Fans ist, die ich kenne. Ich habe davon genau 33% gesehen. Und wir werden heute spoilerfrei über unseren Ersteindruck reden von der Serie, werden aber in 3 Wochen, quasi passend zu Ostern, werden wir ein Special haben, mit dem wir nur über One Piece reden. Eventuell werden wir auch einen Stargast haben. Und wir werden da auch komplett mit Spoilern dann über die Staffel reden. Das heißt, ihr habt noch 3 Wochen Zeit, One Piece zu sehen. Mhm. Während Eve eine Woche Zeit hatte, One Piece zu gucken und ganz viele Serien, die ich ihm von Latz geknallt habe. Und darüber werden wir heute reden. Und wir beginnen mit einer Serie, bei der ich jetzt
Netflix ist, by the way, wieder gecrashed wegen One Piece.
Kurz. Echt?
Ja, ja.
Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Okay.
Ja, ist echt krass. Echt krass.
Ja, man sieht an der 2. Staffel, das kann ich schon mal vorwegnehmen, dass Netflix weiß, was sie da haben. Dass sie wissen, okay, das ist jetzt wahrscheinlich die erfolgreichste Serie, die wir haben, jetzt wo Stranger Things weg ist.
Genau. Genau.
Und sie setzen ihr ganzes Geld drauf, dass das hier noch 10 Jahre lang gut läuft. Das merkt man.
Mhm. Okay, obwohl, aber spannend, dazu später mehr. Darüber reden wir später. Obwohl, genau dazu, wie lange es noch läuft, möchte ich später was sagen. Weil ein Schauspieler hat sich jetzt auch letztens dazu geäußert. Und das finde ich sehr interessant. Aber ja. Mhm. Die erste Serie, über die wir reden, die hast du mir empfohlen. Und zwar schon seit ein paar Wochen, glaube ich.
Ja.
Weil
ich durfte
wir beide
nur nicht drüber reden. Das war das.
Wir beide sind ja schon Fans von Bill Lawrence und er ist ganz schön beschäftigt in letzter Zeit, der gute Kerl.
Der hat ja, ich glaube, während oder nach Ted Lasso hatte er doch so einen Vertrag, ich glaube, es ist mit Warner. Was witzig ist, weil Ted Lasso ist zwar eine Apple-TV-Serie, aber es ist, glaube ich, von Warner produziert, wenn ich das nicht durcheinander bringe. Und Warner gehört ja HBO, deswegen ist da eigentlich ein Interessenkonflikt erstmal, aber ist gar nicht, weil Warner doch sehr breit gefächert ist. Und er hat so ein 5-Serien-Contract mit denen. Er entwickelt 5 Serien und wenn ich mich nicht verzählt habe und wenn Ted Lasso damit reinzählt, gibt es bereits 4. Das eine ist Ted Lasso, das andere ist Shrinking. Und Ted Lasso und Shrinking sind ja jetzt schon 2 der beliebtesten Comedy-Serien der letzten Jahre. Das dritte ist meiner Meinung nach, ich glaube, es ist Bad Monkey. Wenn mich meine Erinnerung nicht täuscht, weil ich die halt vor über einem Jahr gesehen habe. Stimmt, das war 2024. Und kennst du Bad Monkey?
Nee, ich kenne den Evil Monkey aus Family Guy, der im Schrank hockt.
Das ist was? Was für ein
Ja, kennst du nicht den oh, there's an evil monkey in my closet? Nein, nee, der ist dann immer da und zeigt böse mit dem Finger auf dich.
Der Affe.
Ja.
Ach so, okay, wenn man den Closet wirklich aufmacht. Naja, auf jeden Fall, Bad Monkey ist tatsächlich von Bill Lawrence, hab ich noch mal nachsehen müssen. Mein Gehirn, meine Erinnerung trügte mich nicht. Das ist auch Apple TV und das ist auch Warner Bros. Television. Ich sehe es gerade vor mir. Das ist eine Serie mit Vince Vaughn. Und das ist eine Romanverfilmung, so eine leichte Stoner-Comedy-Verfilmung. Und die ist nett. Die ist sehr nett. Die ist nicht so gut wie alles andere, was wir von Bill Lawrence in den letzten Jahren besprechen müssen. Aber Bad Monkey ist richtig nett. Das kann man gucken. Es ist binge-worthy. Das guckst du weg in 2 Abenden auf Apple TV zu finden. Und das kriegt eine 2. Staffel. Also Bill Lawrence ist hart involviert, was die ganzen Serien angeht. Und unter anderem wegen diesem Warner-Vertrag kann er nicht der Showrunner von Scrubs Revival sein. Er ist Executive Producer. Sie haben es irgendwie vertraglich hingebogen. Ich glaube, er hätte eigentlich gar nichts dort machen dürfen. Also Warner hat ihm quasi den Freiraum gegeben, komm, Scrubs ist darauf basiert deine Karriere. Natürlich kannst du da irgendwie mitwirken. Aber eigentlich macht er ganz andere Serien. Und die 4. davon, von diesen 5, ist Rooster. Und Rooster ist eine Serie, als ich da zum ersten Mal den Trailer gesehen habe ich gedacht, okay, das ist der most Indie-Film, der je gemacht wurde, wenn er nicht für Apple wäre. Und ich habe nicht kapiert, dass es eine Serie ist. Das ist mit Steve Carell. Das spielt an einem amerikanischen College. Und es ist natürlich eine Workplace-Comedy, weil Scrubs eine Workplace-Comedy ist, weil Ted Lasso eine Workplace-Comedy ist, weil Shrinking eine Workplace-Comedy ist. Und insofern ist es sehr ähnlich zu diesen genannten Serien, natürlich nicht zu Bad Monkey. Und ich habe die Screener lange von mir hergeschoben. Ich durfte nicht drüber reden. Ich habe dann 6 Folgen irgendwann geschaut. Aber ich habe am 2 Abenden diese 6 Folgen weggebinged, habe da also quasi einen großen Vorteil, weil jetzt gerade zum Zeitpunkt der Aufnahme gibt's nur eine Folge Rooster. Mhm. Und ich kann bestätigen, was IGN gesagt hat. Dazu sage ich gleich mehr. Ich will erstmal wissen, wie fandest du denn Rooster?
Ich glaube, es ist der Inbegriff von Süß. Ich habe es mir gestern angeschaut, habe mir Abendessen gemacht und dabei die erste Folge angeguckt. Und ich mag Bill Lawrence Steele eh ganz gerne. Ich bin großer Fan von Steve Carell. Ich muss sagen, in meinem Hinterkopf, und das kann ich nicht ausschalten, wann immer ich Steve Carell in irgendeiner Comedy-Serie sehe, werde ich die Vergleiche anziehen zu seiner wirklich meiner Meinung nach geniehaften Leistung in The Office. Aber das ist eher der Steve Carell, den man aus seinen Dramatic Comedies kennt, den man hier sieht. Nichtsdestotrotz bin ich relativ schnell reingekommen und du hast recht, es hat halt so ein bisschen die Beats, die man so kennt von dieser Workplace-Comedy. Es hat auch diesen generationellen Unterschied, was ich ganz witzig finde, ist, wenn direkt in den ersten 10 Minuten hält Greg eine Vorlesung aus seinem Buch, dann wird ihm direkt Sexismus vorgeworfen und davor haben wir noch ein Gespräch zwischen Walter, das ist der Head dieser University, der sagt, was ist aus unserer Institution geworden? Wir waren mal die Pioniere von Free Speech und so weiter. Ich so, uiuiui. Also ihr macht hier echt auch schon ein paar Themen auf, ne? Und gleichzeitig ist was ich mag, ist die Serie, was das angeht, lädt sie einfach zur Unterhaltung ein und nicht nimmt gar keine Position ein. Unterschiedliche Figuren nehmen Positionen ein, aber die Serie nimmt keine Position ein. Was ich spannend finde, weil das hat mich an eine meiner Lieblings-Scrubs-Episoden erinnert. Weißt du welche?
Ich weiß es. Ist es die, in der es darum geht, wie Pop Gelso eigentlich ist? Und dass er eben, wird die Serie aber auch rausfindet, er ist zwar antagonistisch, aber er ist nicht der Antagonist. Er braucht auch seine Möglichkeit für Progression und so sieht eben auch Progression aus, dass irgendetwas zurückbleibt.
Genau, und da geht's ja auch darum, dass das ist auf Mikroebene in der Episode und auf Makroebene ist das ganze Krankenhaus zerstritten wegen dem Irakkrieg. Ja, und dann gibt es 50%, die dafür sind und 50%, die dagegen sind. Hier, die Krankenschwester Laverne hat einen Sohn, der dient. Dr. Cox ist dagegen. Elliot ist Republikanerin, ist dafür und so weiter und so fort. Und JD weiß nicht mal, wo Irak liegt. Und holt sich ein Buch. Was übrigens, du weißt, was die Folge Meme geworden ist?
Nee.
Weil sie die Wahrheit ausgesprochen hat und der Janitor aus dem Nichts sagt, also, wenn ihr mich fragt, ich finde, wir sollten nach Bin Laden in Pakistan suchen. Und letztendlich wurde er da ja wirklich gefunden.
Ah, stimmt.
Was total witzig ist. Auf jeden Fall, das Tolle ist, die Episode liefert gar keine Antwort und gibt nicht einer Partei recht. Oder sie präsentiert einfach alle Argumente und Bob Kelso eint die beiden Gruppen dann damit, indem er scheiße zu allen gleichzeitig ist und sie wieder ein neues Feindbild haben, ein gemeinsames, und das ist Bob Kelso. Und
das ist was sehr Spannendes, was du da ansprichst, weil dieser Kulturkampf wurde schon in Scrubs verhandelt und eben zu diesem Status quo gekommen, was die Serie umso relevanter, finde ich, heute macht. Und jetzt hast du natürlich eine Serie, die am College spielt, an einem amerikanischen College, wer sich mit amerikanischer Politik und was da gerade Amerika los ist, auseinandersetzt.
Und an einem Liberal Arts College, was doch mal ein großer Unterschied ist. Das ist nicht das MIT, das sind Geisteswissenschaften.
Und ich finde das so interessant, wie gut es die Serie schafft, auf diesen Eggshells zu laufen und jeder Seite eine Position zu geben, die nachvollziehbar ist und jede Seite bloßzustellen. Das finde ich tatsächlich geradezu meisterhaft, vor allem über alle 6 Folgen hinweg. Du hast jetzt nur die erste gesehen, auch wenn sie schon so einsteigt. Das ist der Ton, den sie beibehalten wird. Was du übrigens noch nicht dazu gesagt hast, der Head of von dem College, nicht der Dekan, er ist nicht der Dekan, ne? Der Dean ist der Dekan und der ist,
er ist der Präsident. Er ist der Präsident der Universität. Und das ist
Dr. Cox.
Jonathan McKinley. Und er hat auch Parallelen zu seiner Dr. Cox-Rolle, ja, absolut.
Er gibt schon sehr einen zweiten Dr. Cox ein bisschen.
Er ist schroff, er ist frech zu jedem, er ist brutal ehrlich. Das Einzige ist, er ist viel mehr quirky als Dr. Cox, wie zum Beispiel mit seinem Eisbaden und so weiter. Aber er ist halt auch verliebt in seine Figur für sein Alter, was sehr Dr. Cox ist. So, man merkt schon, darf ich meine eigenen Hausaufgaben kopieren? Ja. Aber mach's nicht zu offensichtlich. Trotzdem funktioniert's. Also es funktioniert ganz gerne und im Herzen ist es eine Vater-Tochter-Geschichte. Und und Familie kann Bill Lawrence eh ganz gut zeichnen.
Sowieso. Also er hat auch übrigens eine schwierige Beziehung zu seiner Frau. Also da gibt es Parallelen. Und ich meine, die Frau kennt man auch aus Scrubs. Bin mir da aber nicht ganz sicher. Da drückt mich vielleicht mein Gesichtergedächtnis.
Doch, die Frau von Bill Lawrence?
Nein, die sowieso. Ich meine die Frau, die Frau in der Serie von dem
President. Okay.
Die kennst du aus Scrubs, weil Bill Lawrence ja immer wieder dieselben Leute besetzt. So wie er Zach Braff auch immer wieder nötigt, Regie in seinen Projekten zu führen. Ich überlege gerade, ob der bei Rooster auch Regie geführt hat. Das weiß ich gerade nicht. Weil, muss dazu sagen, ich habe unfertige Episoden gesehen. Da waren teilweise die Special Effects noch nicht fertig, was witzig ist. Weil die Serie hat mehr Special Effects, als man glaubt. Das spricht aber für Bill Lawrence und seine penible Arbeit. Ich will noch kurz was zum Kulturkampf sagen, bevor ich was zum Special Effects sage. Also, weil Shrinking und Ted Lasso, seine jüngsten und größten Erfolge, die ja bei Apple TV zu den beliebtesten Serien überhaupt gehören. Also Ted Lasso ist, glaube ich, wenn man den Neustart von Pluribus rausrechnet, das meistgesehene und die beliebteste Serie auf ganz Apple TV. Und in den Top 10 ist auch Shrinking. Lange Zeit war Shrinking ganz weit oben, jetzt gerade in der dritten Staffel. Ich würde gerne mehr über Shrinking sagen in der dritten Staffel, aber ich bin noch nicht so weit. Deswegen kann ich leider noch nichts dazu sagen. Aber ich bin großer Fan von Shrinking. Aber Ted Lasso ist trotzdem noch mal eine Stufe drüber.
Also Sebastian hat ja unter anderem auch auf deinen Ratschlag Ted Lasso gebinged und dann Shrinking. Und er mag tatsächlich bei Ted Lasso nur so wirklich die erste Season, die findet er super und danach findet er, baut sehr ab. Aber Shrinking, meint er, das ist total seins. Also Shrinking, darauf lässt er nichts kommen.
Ich finde die zweite Staffel Ted Lasso sogar noch besser als die erste. Ich finde die dritte bounced ab. Und warum bounced sie ab? Weil Bill Lawrence keine Zeit mehr hatte für die dritte Staffel. Und er ist dann nur noch der Executive Producer. Er ist immer noch der Creator der Show, aber war nicht mehr Showrunner bei der dritten Staffel. Und ich finde, das merkt man. Das merkt man wirklich, dass die dritte Staffel sehr ausufernd ist und in der Dramaturgie am Ende sehr austauschbar. Also ich will nicht spoilern zu Ted Lasso. Ted Lasso Staffel 3 ist immer noch toll, aber nicht so toll wie die ersten zwei. Und das merkt man, dass Bill Lawrence fehlt. Und das merkst du auch daran, weil er an all diesen Serien immer noch so einen Kulturkampf auch verhandelt. In Ted Lasso hast du den Amerikaner mit seinem hoffnungsvollen Optimismus, der ins zynische England auswandert und dort einen Premier League Club übernimmt. Das heißt, du hast automatisch jemanden, der das ist ja eine Culture-Clash-Comedy auch.
Fish out of water.
Ja, Fish out of water sowieso und vor allem Workplace. Es war übrigens Bill Lawrence' Idee. Eigentlich wollten die viel mehr Fokus auf Fußball legen. Aber Bill Lawrence hat darauf bestanden, ey, Leute, das ist eine Workplace-Comedy. Ihr wollt eigentlich, dass jeden Morgen der Coach ins Stadion läuft und erstmal ein Meeting mit der Chefin hat. Und also, dass du wirklich diese Workplace-Atmosphäre kriegst wie in Scrubs. Und das macht Ted Lasso eben so perfekt. Deswegen fühlst du dich schnell so heimisch und so vertraut mit den Figuren. Und du kannst den Fußball ersetzen durch jeden anderen Betrieb, durch jede andere Firma, durch jedes andere durch jeden anderen Wirtschaftszweig. Du kannst dazu andere Allegorien finden. Es ist aber, it happens to be football. So, was aber der populärste Sport auf der Welt ist. Und deswegen ist es noch mal schöner. Aber hier treffen eben altes Denken, Traditionen, Vereinsdenken, treffen auf diesen neuen, der eigentlich gar keine Ahnung von dem Sport hat und nur die Leute motivieren will und in ihre Psyche rein möchte und sie zu besseren Menschen machen möchte. Also unglaublich progressiv ist. Während du sehr viele Leute hast, die sehr konservativ sind, die auf der anderen Seite stehen. Das hast du schon bei Ted Lasso. Bei Shrinking hast du das in Form von Jason Segel, der neue Therapiemöglichkeiten sucht und damit auch immer wieder scheitert, die sehr viel empathischer sind, weil der Psychologe an für sich, der Psychotherapeut, ist ja nicht empathisch und will dein Freund sein, sondern er soll ja als so ein, ich sag das jetzt ist mit sehr viel Küchenpsychologie, aber er soll als jemand sehr Objektives neben dir sitzen und dir helfen, dich selbst zu hinterfragen.
Er muss die Distanz wahren.
Ja, genau. Und das macht er nicht. Und dann hast du aber in Harrison Fords Figur jemanden, der sehr konventionell ist, sehr konservativ ist und natürlich die normalen Therapieformen bevorzugt und dann der Voice of Reason so ein bisschen ist. Aber auch er muss lernen, ein besserer Mensch zu werden. Also du hast diese Identitätskämpfe, diese Kulturkämpfe ziehen sich durch alle Bill Lawrence-Produktionen und auch das macht Rooster so stark.
Ja, also ich hatte auf jeden Fall meinen Spaß und eine Sache möchte ich noch erwähnen, bevor wir weiterhüpfen, weil wir haben so viel heute auf der Platte.
Ja, ja. Aber ich will dir noch was zur Technik erzählen, aber okay.
Okay, aber eine Sache möchte ich noch erwähnen und das ist Danielle Deadweiler, die
ist das die Tochter?
Die Dylan spielt. Die wo ja schon direkt in der ersten Episode so The Will They Won't They angedeutet wird, ähnlich wie mit Elliot und JD. Ich musste überlegen, woher ich die Schauspielerin kenne, okay?
Ich weiß es, aber mir fällt es gerade nicht mehr ein.
Naja, ganz kurz. Ich habe letztes Jahr in diesem Podcast, Marco,
ja?
Einen Film mitgebracht, den du nicht gesehen hattest. Ja?
Aha.
Habe ihn als den kontroversesten Film, und ich bleibe dabei, das war der kontroverseste Film letztes Jahr, nur wegen der Thematik. Und ich weiß noch, dass ich dir gesagt habe, die Hauptdarstellerin ist der absolute Hammer. Und das ist sie. Das war The Woman in the Yard. Das ist sie. Ich habe es extra nochmal gegoogelt.
Ach ja,
The Woman in the Yard ist ein Horrorfilm, ja. Wo eine Familie wie so Besuch kriegt von so einer Frau, komplett in schwarzen Schleiern eingedeckt, mhm. Und die kommt immer näher. Aber der Film ist ja dieses sogenannte Elevated Horror. Das heißt, es gibt eine Thematik, die sich durch diesen Film zieht. Und ich will die bis heute nicht spoilern, weil es zu wenige gesehen haben. Mhm. Aber nur diese Thematik und wie er mit dieser Thematik umgeht, macht diesen Film zum kontroversesten Film des letzten Jahres. Und nur wegen dieser Thematik wurde er auch teilweise sehr negativ bewertet. Wenn du kurz Pause machst, kann ich dir sagen, was es ist, und dann machen wir weiter. Weil
du sagst es einfach, und wir machen wie immer dieses 12 Sekunden später. Aha, okay. Sie ist übrigens auch fantastisch. Und das ist etwas, das müssen wir noch kurz hervorheben. Der Cast, das ist so wie so oft bei Bill Lawrence-Produktionen, der Cast ist nahtlos besetzt. Also es ist wirklich fantastisch. Ich möchte besonders hervorheben für die Fans von Ted Lasso, dass Phil Dunster hier mitspielt. Das ist der den englischen College-Professor spielt. Der spielt in Ted Lasso Jamie Tart. Ein sehr eitler Fußballer, der dumm wie eine Scheibe Brot ist. Was witzig ist, weil in der Serie ist er ein äußerst talentierter College-Professor, der deswegen so eingebildet und narzisstisch ist, weil er so gut ist. Aber trotzdem sind die Rollen sich verdammt ähnlich, was sehr viel sagt über sehr dumme und sehr schlaue Menschen. Dann finde ich vor allem, dass Steve Carell und Charlie Clive heißt sie, die seine Tochter Katie spielt, dass die zwei eine fantastische Chemie haben.
Absolut.
Und jede Szene mit denen absolut Gold wert ist. Sie ist mal ein heimlicher Star in der gesamten Serie als seine Tochter und College-Professorin Katie, und die gerade eine Scheidung durchmacht oder eine Trennung von ihrem Mann, gespielt von Phil Dunster. Und das ist Wahnsinn, die Dynamik, die sich daraus entwickelt. Und du hast ja nur so einen kleinen Teaser gesehen.
Ja, aber einen ordentlichen Teaser mit dem Ende der letzten Episode.
Willst du weiterschauen?
Wenn ich die Zeit finde, muss ich dazu sagen. Also, ich würde jetzt nicht aufhören, weil ich sage, ist nicht meins. Das möchte ich ganz dazu sagen. Wenn ich nicht weiter gucke, dann ist es wirklich nur aus Zeitgründen. Lass nicht vergessen, ich muss gerade noch Breaking Bad und Better Call Saul gucken, damit die Videos kommen. Und ich bin mit Breaking Bad schon in Verzug geraten, aufgrund von One Piece und so weiter. Also, jetzt ist erstmal Breaking Bad Season 4 dran und dann 5 und dann Better Call Saul. Aber dazu erwarte ich, dass du meine Videos schaust. So, zu Better Call Saul. Also, das erwarte ich.
Ich erwarte, dass wir dazu vielleicht einen Podcast machen, so im Nachhinein, wenn ich so drüber nachdenke. Ich weiß noch, ob ich bereit dazu bin, wieder über Better Call Saul zu reden. Das hat mich so emotional traumatisiert auch teilweise. Also, weißt du, was ich von dir erwarte? Dass du unseren Podcast hörst zu Better Call Saul, in dem du nicht drin warst. Wir haben ja in der letzten Staffel haben wir zu jeder Folge eine Podcast-Folge gemacht. Das würde ich gerne, also wenn du, ich schau dein Better Call Saul Video, wenn du wenigstens eine dieser Folgen hörst.
Mach ich, Deal.
Deal. Ja, auf einem ähnlichen Niveau. Gut, dass du Better Call Saul sagst, weil Better Call Saul ist ja für mich die beste Serie der letzten 10 Jahre wahrscheinlich. Hat ja auch traumhafte Wertungen, aber leider keine Preise abgeräumt. Und ähnliches, also bei Rooster gibt's natürlich noch keine Preise zu vergeben, aber ich war nach 6 Folgen so hooked von dieser Serie. Er kennt das ja. Er guckt einen Piloten und denkt, oh, das ist nett, schauen wir mal, wie es weitergeht, so wie jetzt bei dir. Und dann schaust du immer mehr Folgen und merkst du, okay, ich glaube, ich liebe diese Serie. Bin gespannt, und in dem Fall, wenn du ja Screener hast und du hast ja niemand, mit dem du drüber reden kannst, und ich habe noch ein Embargo unterschrieben, ich kann mit niemandem öffentlich drüber reden. Ich habe hier nur vage Andeutungen hier und da, vielleicht mal einen Podcast gemacht, wer weiß, ich weiß es nicht genau. Dann sitzt man so alleine da mit seiner Meinung und fragt sich, ist die eigentlich mehrheitsfähig? Ich habe keine Ahnung, du kennst es ja nach Kino-Previews, nach Kino-Screenings. Und ich sitze da, denk an nichts Böses, und dann sehe ich die IGN-Wertung auf einmal, als das Embargo gefallen ist. Die haben der Serie 10 von 10 gegeben. Man muss dazu sagen, IGN-Wertung ist so ziemlich eine der letzten Wertungen, auf die ich besonders viel gebe. Aber dass sie 10 von 10 geben, ist schon relativ krass. Die haben jetzt One Piece zum Beispiel 9 von 10 gegeben, was auch schon echt fucking gut ist für IGN. Die geben nicht so oft 10 von 10. Aber ich fühlte mich auf einen Schlag so bestätigt einfach. Ah, gut, ich bin nicht der Einzige. Und unabhängig davon, was auf Rotten Tomatoes oder so noch alles abgeht, dann zu Rooster. Meisten Wertungen werden ja auf der ersten Folge nur basieren. So ähnlich wie bei Night of the Seven Kingdoms. Aber gibt der Serie ein bisschen Zeit und ihr versteht, warum es die Leute so gut finden. Ted Lasso kann man auch nicht nach einer Folge nachvollziehen, warum das so geil sein soll. Du brauchst ein paar Folgen, du brauchst vielleicht sogar die ganze Staffel, bis du verstehst, was das eigentlich gerade für eine Serie ist, die du da siehst. Und die bauen halt sehr viel auf und haben einen großen Payoff. Und ich sitze jetzt auf 6 Folgen und kann es nicht zu Ende schauen. Das ist jetzt wirklich, ich warte seit Wochen, dass es weitergeht. Und ich muss jetzt noch mindestens 5 Wochen warten. Und das ist eine riesige Pein für mich.
Weißt du, was auch eine riesige Pein für jemanden ist?
Ich weiß, was du jetzt sagen willst, aber ich wollte noch eine Sache, habe ich versprochen. Okay, ich sag noch was zur Technik. Das ist jetzt
Insider. Scheiße, ich hatte so eine gute Überleitung.
Ich bin mir aber nicht sicher, was ich dazu sagen darf. Aber es wird jetzt lustig, okay? Pass auf. Die Folgen waren nicht fertig. Ja. Und du hast jetzt die erste Folge gesehen und die ist fertig.
Ja.
Also ich habe die Folgen teilweise ohne Outro gesehen. Also da steht wirklich, da waren da nicht die Credits, sondern stand Credits. Du hast sogar gesehen, dass die Folgen unterschiedlich weit sind. Mal war eine Folge relativ weit und mal war eine Folge fast nicht fertig, aber die sind nicht hintereinander. Also das ist übrigens ein Grund, liebe Leute, warum ihr nicht alle Folgen auf einmal kriegt. Weil diese ist noch nicht fertig, die Serie. Deswegen warte ich hier noch die ganze Zeit. Die Folgen, die ich gesehen habe, sind noch nicht fertig. Und nicht fertig bei dieser Serie heißt, hast du irgendwelche Special Effects gesehen? Hast du irgendwas gesehen, was Special Effects sein könnte? Weil ich verrate hier
das Feuer auf jeden Fall am Ende.
Ja, okay, stimmt. Ja, stimmt. Das müsste, und das sah auch nicht super echt aus, finde ich. Aber ich habe auch keine fertige Folge gesehen, deswegen kann ich
das nicht sagen. Ich glaube auch teilweise in der totalen am Anfang der College-Hintergrund. Ich glaube schon, dass der nicht echt ist.
Also ich glaube, sie haben tatsächlich an einem College gedreht. Also sieht für mich alles nach On-Location aus. Ich habe kein Fake gesehen, also nicht gesehen,
dass sie das verändert hätten.
Ja, ja, ich meine auch draußen. Drinnen werden es ja hauptsächlich Sets sein. Aber draußen habe ich, glaube, sie haben in den Semesterferien einfach gedreht an einem College. Ich weiß aber nicht, habe ich nicht schlau gemacht. Ich sag dir, was die Special Effects sind. 2 Sachen, die mir aufgefallen sind. Das eine ist, immer wieder mal gibt es, dass Leute in eine Szene reinkommen und sie eine Person steht rechts im Bild und eine Person steht links im Bild. Und ich guck das so und so, hä, warte mal, was passiert hier gerade? Weil die Kamera oft ja aus der Hand gefilmt ist und ein bisschen wackelig ist dadurch. Ja. Und du siehst auf einmal in der Mitte vom Bild so einen leicht weich gezeichneten Übergang. Du siehst, rechts und links sind 2 unterschiedliche Takes. Oder 2 unterschiedliche Zeitpunkte, so wie die eine Figur auf die andere reagiert. Die haben sehr oft sind sie hingegangen und haben von so einem Ausschnitt, von so einer Bildkadrage, 2 verschiedene Takes genommen und die zusammengeklebt. Und das nicht, weil sie irgendeinen Fehler korrigieren müssen oder einen Raum kleiner machen müssen, das hat man gesehen, sondern sie haben es gemacht, weil die Szene dadurch besser ist. Weil die Emotionen besser passen. Und das bedeutet, und das ist ihnen scheißegal, dass irgendjemand von den VFX-Leuten das im Nachhinein so kitten muss, dass es niemand mehr sieht. Und das finde ich wirklich bemerkenswert, diesen Hang zur Perfektion von Bill Lawrence. Man hätte, jede andere Serie hätte gesagt, lass einfach den einen Take nehmen, der ist ein bisschen besser als der andere, fertig. Und die kleben aber die 2 besten Takes immer zusammen, dass du die 2 besten Performances von den Leuten kriegst. Und da geht's nur um Performance. Und da gab's eine Stelle, das war John C. McGinley, trägt ja in der Serie eine Brille. Und es ist ein Schuss gegen Schuss.
Ah ja, das hast du mir erzählt.
Das habe ich dir erzählt, aber das habe ich euch da draußen noch nicht erzählt. Und er hat die Brille in einem Take nicht an. Das war einfach ein Filmfehler. Und sie haben es mit einem also nur als Replacement mit so einem PNG drüber geshoppt für den VFX-Artist. Da war noch die Anmerkung dazu, bitte das korrigieren. Fand ich sehr interessant und lustig mit anzusehen. Aber früher hätte man das einfach weggelassen, so nach dem Motto, das sieht keiner. Das merkt keiner, dass die Brille nur in dem einen Shot fehlt und im nächsten ist sie wieder da. Nobody cares. Aber sie nehmen das Geld und die Zeit in die Hand, um das zu verändern. Und diese Perfektion spürst du bei Rooster. Ich lege jetzt schon mal eine Hand dafür ins Feuer, dass das eine der besten Serien des Jahres ist. Und ohne jetzt das Scrubs Revival schon gesehen zu haben, befürchte ich, dass es besser ist als die neue Scrubs-Staffel. Weil der neuen Scrubs-Staffel, glaube ich, Bill Lawrence fehlt. Und Rooster hat Bill Lawrence.
Weißt du, was ganz traurig ist, wenn es einem fehlt?
Warte, lass mich raten, wenn ich irgendeinen Streaming-Anbieter gucken will, bin aber in einem falschen Land.
Oh ja, das ist total furchtbar. Aber dafür gibt es, Marco, NordVPN. Wusstest du das?
Ja, und damit Achtung, Werbung. Denn der heutige Werbepartner könnte euch dabei helfen, Serien nicht nur hier in Deutschland, sondern in anderen Ländern zu schauen, ohne dass ihr den Standort wirklich wechseln müsst, nämlich mit NordVPN, euer virtuelles privates Netzwerk. Und wie funktioniert NordVPN? NordVPN verbirgt euren digitalen Fußabdruck. Damit könnt ihr IP-Sperren umgehen und zum Beispiel in anderen Ländern andere Dinge sehen, beziehungsweise ihr könnt von anderen Ländern aus eure Sachen sehen, die ihr sonst nur hier in Deutschland sehen könntet, weil ihr diese IP-Sperren umgeht. Zum Beispiel kostenloses Streaming von der ZDF-Mediathek, um Fußball zu sehen, oder eben Serien, die in anderen Ländern ein bisschen früher starten als hier oder sogar gar nicht gezeigt werden, wie Stand-Up-Shows. Ein gutes Beispiel für mich, Netflix zeigt viele Stand-Up-Sachen nur in den USA und hat keine Lizenz dafür in Deutschland. Aber wenn ihr Netflix in Deutschland benutzt, könnt ihr einfach mit NordVPN eure IP ändern und dann seid ihr virtuell im Standort USA und könnt dann auf euer Netflix-Paket zugreifen in den USA, ohne dass ihr einen neuen Account dafür einrichten müsst. Das ist aber nur eines der vielen Beispiele, wofür man eine VPN-Verbindung gebrauchen kann. Testet es einfach selbst aus mit einer 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie über unseren Link in den Shownotes, dann bekommt ihr mit unserem Gutscheincode Nerd und Kultur sogar auf jeden 2-Jahres-Plan NordVPN 4 Bonusmonate obendrauf. Nur über den Link in den Shownotes oder unseren Gutscheincode Nerd und Kultur und damit Werbung Ende. Und jetzt wolltest du mir erklären, was DTF ist. Müssen wir das eigentlich echt der Jugend von heute noch erklären, was DTF bedeutet? In der Serie ist das ein Gag, weil die Serie 2018 spielt. Und 2018 wussten so viele Leute nicht, was DTF heißt. Aber ich dachte, heutzutage, 2026, weiß man, was DTF bedeutet.
Deutscher Transferfunk.
Genau, ungefähr das. Zumindest hieß es in Ostdeutschland, hieß das so. Hier heißt es Down to Fuck. Und wir können das zum Glück im Podcast sagen. Und das ist der Algorithmus, uns das erschießt. DTF St. Louis oder Down to Fuck St. Louis ist auch eine HBO Max-Serie, genau wie Rooster. Ich bin gerade voll auf dem HBO Max-Trip, ich weiß. Aber ich habe halt den Streaming-Giganten gerade zu Hause. Und DTF St. Louis hast du ja nicht gesehen.
Nope.
Hast du den Trailer gesehen?
Nein, ich habe zwei der Serien hier heute nicht gesehen. Das eine ist DTF und das andere ist Kacken an der Havel.
Aber du hast den Trailer auch nicht gesehen.
Nope, aber ich weiß, es ist eine David Harbour-Serie.
Genau, es ist eine David Harbour-Serie und eine Jason Bateman-Serie, was mich erstmal neugierig macht. Und ich sehe schon den Trailer und frage mich, warum soll ich das gucken? Und ich sehe die ersten 20 Minuten der Serie und frage mich, warum soll ich das gucken? Es geht um zwei Männer mittleren Alters, die beschließen, also die einfach beste Freunde sind und beschließen, ey, da gibt's so eine App, die heißt DTF St. Louis, also Down to Fuck St. Louis. Das ist für Leute, die ihre Ehefrau betrügen wollen. Und da geht's nur um Sex, no strings attached. Lass uns das machen. So, warum sollte ich das gucken? In den ersten 20 Minuten hast du nur Figuren, die unsympathisch sind und sehr viel schwarzen Humor. Also eine ganz komische Situationskomik, ne? Mhm. So Fremdscham-Komik. Fast nah an den Coen-Brüdern dran, aber nicht ganz Coen-Brüder. Als würdest du Fargo gucken. Wo sind die sympathischen Figuren, bis endlich die Polizistin da ist? So, und so ähnlich ist es bei DTF St. Louis, weil, und das muss ich euch verraten, damit ihr überhaupt einen Anreiz habt, das zu gucken. Es ist in Wirklichkeit eine Krimiserie. Es ist in Wirklichkeit die Aufarbeitung auf zwei Zeitebenen von einem Kriminalfall. Und das macht die Serie richtig spannend. Und das erfährst du erst nach 25 Minuten, was es wirklich ist. Und dann hat dich die Serie. Und so geht's mir. Ich habe erst die zwei Folgen gesehen. Auch dazu hatte ich Screener gekriegt. Ich hatte 4 Folgen. Und wenn ich das vorher gewusst hätte, hätte ich alle 4 gebinged. Aber ich habe die nicht geschaut. Die Screener sind ausgelaufen. Und habe das ganz normal geschaut auf meinem HBO Max-Account. Und habe dann gemerkt, so, fuck, jetzt will ich aber wissen, wie es weitergeht. Verdammt, jetzt muss ich jedes Mal eine Woche warten. Ah. Aber vielleicht wäre es auch schlimmer gewesen, wenn ich nach 4 Folgen 6 Wochen hätte warten müssen oder so. Und ich bin da ein bisschen drin. Und es hat was leicht Autobiografisches. Weißt du, warum?
Wegen David Harbour, der anscheinend ein richtiger Schlawiner war.
Ja, ein richtiger Schlawiner. Wenn die Gerüchte stimmen, hat er seine Ehefrau oder noch Ehefrau, die leben gerade in Scheidung, durch so ein Promi-Tinder kennengelernt. In Los Angeles gibt es so ein Promi-Tinder, auf dem nur Schauspieler sind oder reiche Leute, weil sie sich die Gebühren dafür leisten können. Das soll quasi ausschließen, dass irgendwelche Stalker dich einfach nur da, weißt schon, richtig swipen. Und da hat er seine Frau kennengelernt, auch eine berühmte Schauspielerin, oder eine semi-bekannte Schauspielerin vielleicht. Ich weiß nur nicht mehr wer. Weißt du noch wer?
Nee. So, ich kann es googeln.
Mit wem ist Dave? Ja, schau mal bitte parallel. Mit wem war David Harbour zusammen? Na, ist egal. Und ich weiß auch nur davon, weil irgendeine Gazette geschrieben hat, dass die zwei Entscheidungen leben, habe damit zu tun, dass David Harbour sie mit derselben App wieder betrogen hat. Dieselbe App, mit der er seine Frau kennengelernt hat, auf der hat er sie betrogen oder zumindest versucht zu betrügen. Und deswegen sind die zwei auseinander. Und jetzt sehe ich DTF St. Louis und denke so, holy shit, ist das gerade eine
autobiografische Aufarbeitung? Er war in einer Beziehung mit Lily Allen ganz lange.
Ach, Lily Allen war es, richtig.
Ja, aber, ja. Aber er war auch schon mal mit Julia Stiles zusammen und Alison Sydow, krass. Ja.
Ha. Naja, und das macht die Serie unfreiwillig noch komischer. Plus, David Harbour ist ja mittlerweile sehr in Shape. Also wir haben ja alle Stranger Things erste Staffel gesehen. Das sieht das ja sehr anders aus. Das sieht ja mehr aus wie ich, als wie David Harbour jetzt. Und die Serie spielt sehr damit, dass er da einen großen Bauch hat. Also, dass er da dick sein soll. Was ein bisschen komisch ist, weil wir haben alle Stranger Things gesehen. Wir wissen, wie David Harbour dick aussieht. Oder ein dicker. Dick ist das falsche Wort, ehrlich gesagt. Und in der Serie hat er eine riesige Plauze, die offensichtlich fake ist. Aber trotzdem irgendwie gut gemacht. Also, sie sind schon stolz auf die Prothese. Es gibt eine Szene, da legt er sie quasi in den Salat auf den Tisch rein, die Plauze. So, ohne es zu merken. So, ich fühlte mich sehr ertappt, wenn ich an dem Tisch stehe und der Bauch so halb auf dem Tisch liegt. Ich fühlte mich sehr ertappt. Die Serie findet das schon sehr lustig. Ich fand das ein bisschen zu viel, weil es mich immer wieder rausgerissen hat, weil ansonsten ist David Harbour ja immer noch in Shape. Und deswegen wirkt es nicht ganz so authentisch. Aber umso länger die Serie geht, umso mehr hat sie so einen Coen-Brüder-Fargo-Humor. Und das macht sie gut. Ich bin gespannt, worauf es hinausläuft, weil wenn die Auflösung des Falles, und es ist wirklich schwer vorherzusehen, glaube ich, weil sie dich die ganze Zeit misleadet. Wenn die Auflösung auch befriedigend ist, dann ist das eine ganz tolle Serie. Oder du zerrupfst sie in der Luft und hast gar keine Lust mehr drauf. Und heimlicher Star der Serie ist die weibliche Hauptrolle. Jetzt muss ich noch mal ganz kurz gucken, weil die kennst du auch, die Schauspielerin. Das ist Linda Cardellini.
Ah, Linda Cardellini. Linda Cardellini, ja, natürlich. Die ist ja auch aus im MCU. Scooby-Doo. Ja, aus Scooby-Doo, stimmt. Aus dem MCU ist sie mehrfach. Sie hat zwei Rollen im MCU, wusstest du das?
Also sie ist Laura Barton auf jeden Fall, die Frau von Hawkeye. Genau. Und wen spielt sie noch?
Sie ist Layla in Guardians of the Galaxy 3, das Frettchen. Das
Ach ja, hat. Stimmt, sie spricht die, ne? Mhm. Das ist die Freundin von Rocket.
Ich finde Linda Cardellini so unfassbar hübsch. Ich muss es nur sagen, ich finde diese Frau sowas von schön.
Dann ist die Serie für dich, weil sie spielt auch sehr damit, wie schön sie eigentlich ist. Also, weil sie ist jetzt auch schon ein bisschen älter und damit 50. Entgegen diesen Hollywood-Standards. Weißt du, was ich meine? Mhm. Du besetzt dann, komischerweise ist die Ehefrau, die aber nur Hausfrau ist und eben nicht, wie soll ich sagen, kein Topmodel. Die ist dann komischerweise trotzdem viel zu jung für den Typen, den du da siehst, für diesen abgehalfterten Typen. Und damit hast du immer so eine ganz komische Immersionsdiskrepanz, dass du merkst, das ist halt Film. So, und bei ihr schaffen sie es, diesen Sweet Spot zu schaffen, dass sie nur in Anführungsstrichen eine Hausfrau ist oder sie seine Frau ist, sie unter einer schlechten Ehe leidet und sie unglaublich sexy dargestellt wird, ohne dass sie wirkt wie ein Model. Weißt du, was ich meine? Mhm. Die spielen sehr damit und richtig pointiert. Sie ist die femme fatale dieser Geschichte und so ideal besetzt, dass ich sie unbedingt herausreden muss. Sie spielt, vor allem Jason Bateman, spielt sie komplett an die Wand in dieser Serie. Ich glaube, Jason Bateman ist mir ein bisschen zu drüber. Der ist ein bisschen zu karikaturhaft.
Ey, wenn wir bei karikaturhaft sind, habe ich eine Überleitung. Wow, 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 wow. Ich habe mir gestern die erste Episode von Heated Rivalry reingezogen.
Marco. Ja, auf meinen Drängen hin, möchte ich dazu sagen.
Die Serie generiert einen Hype. Das ist ohne Frage. Es gibt sehr viele Leute, die das Ding ohne Ende abfeiern. Und das gab's aber auch bei 50 Shades of Grey. Und diese Serie, warte, soll ich erst erklären, worum es geht, oder?
Ja, erklär, worum es geht und was das mit dem Hype zu tun hat.
Ja, klar. Also, es geht um zwei rivalisierende Eishockey-Teams. Und da ist das russische Team und das kanadische Team. Und die zwei Hauptprotagonisten in den jeweiligen Teams werden halt von den Medien hart geframed als Rivalen. Aber zwischen den beiden entwickelt sich was. Und ja, das ist im Grunde genommen 50 Shades of Grey mit Hockey mit zwei Männern. Und ich war ehrlich gesagt, ich war interessiert, weil ich bin immer interessiert, wenn etwas so krassen Hype kriegt. Ich habe herausgefunden, dass die Autorin der Bücher, auf denen das basiert, die hat eine ganze Nische an Büchern.
Ja, ja.
Und zwar Eishockey, schwule Romanze. Das ist ein ganzes Genre, das sie erschaffen hat.
Nicht nur Eishockey, ja. Sie sucht auch andere Sportarten, in der sie das Gleiche nochmal erzählen kann.
Ja, yeah. Und ich es ist so schwer, darüber zu reden. Also der Sport steht nicht wirklich im Vordergrund, muss man auch ganz so wissen in der ersten Episode. Es ist schon die Romanze, aber es ist keine Romanze, zumindest nicht in der ersten Folge. Es ist nichts anderes als ein Softcore-Porno, der aber ziemlich gut inszeniert ist. Aber zu sagen, man guckt diese Serie für den Plot oder für die Charaktere, zumindest nach der ersten Episode, sage ich Bullshit. So. Also, guck, ich habe
würde
gestern.
Ich nicht ganz mitgehen, aber okay, ja.
Ich sag nur nach der ersten Episode. Ich sage nicht, wie es war. Ich habe nicht mehr als eine Episode
geguckt. Ich habe nur die ersten zwei gesehen. Es gibt auch nur vier bis jetzt in Deutschland, während wir reden. Die ganze Serie gibt's aber schon länger in Kanada und in den USA.
Weißt du, die erste Episode hat eine Runtime von 49 Minuten, ja? ich habe getimed. Wenn du die sehr expliziten, nicht enden wollenden Sexsequenzen rausschneidest, hat die erste Episode lediglich eine Runtime von 29 Minuten. Das ist krass. Das ist wirklich krass. Und ja, es ist, also, die geben sich nicht mal Mühe, diese zwei Figuren auch nur irgendwie einander vorzustellen oder in irgendeiner Form etwas aufzubauen, wie stehen die zueinander oder sonst was. Die lernen sich kennen, gucken sich kurz ein bisschen an, dann war's das. Dann sind sie in einer rivalisierenden Radsequenz und schwitzen und gucken sich da an und dann hast du halt einfach nur diese Close-Ups auf die Schweißperlen. Und du weißt, wo es hinläuft, aber du hast an Charakterbildung oder Chemie zwischen den beiden noch nichts aufgebaut. Dann sind sie irgendwann unter einer Dusche und gucken sich einfach ewig lange an und dann sind die schon am Schnackseln. So, und die springen halt eigentlich direkt in das rein, was die Leute, die das mega hot finden, sehen wollen. Aber an Charakterarbeit. Ich will ein paar Credits geben, weil das ist etwas, was ich sehr häufig an Filmen und Serien kritisiere. Und zwar die Darstellung der russischen Sprache. Die haben ja echte Russen und es ist echtes Russisch und es ist sogar umgangssprachliches Russisch und es ist krass organisch und ich, das kenne ich aus meinem privaten Umfeld. Aber ja, meins ist es nicht, muss ich sagen. Es ist halt, also soll den Leuten gegönnt sein, aber mir zu erzählen, dass das eine tiefe Story hat, nope. Also ich muss hier, weißt du, ich bin hier in der Situation, dass ich das genauso kritisiere wie 50 Shades of Grey. Also ich kann nicht bei 50 Shades of Grey sagen, das ist Quatsch, aber hier sagen, das ist mega clever. Nee, ist es nicht. Also die Drehbücher sind papierdünn. Das muss man sagen. Die Drehbücher sind wirklich papierdünn. Zumindest von der ersten Episode. Es ist wirklich nur da, damit die beiden ganz viel rummachen und ganz viel schnackseln. Und wer das sehen will, dem sei das absolut gegönnt. Aber daraus mehr zu machen als das, was es ist, und zwar ein hochproduziert, Fincher-esk inszenierter Porno. Mehr ist es nicht.
Ich glaube schon, dass es mehr ist, aber nicht viel mehr. Ich bin an so vielen Punkten komplett bei dir und an ein paar Punkten muss ich aber trotzdem widersprechen, weil du sagst, sie nehmen sich keine Zeit für Charaktere. Ich glaube, die Serie nimmt sich nur Zeit für Charaktere. Also ja, sie hat wenig Handlung, aber du hast nur Character Moments und zwar in jeder Szene. Es geht die ganze Zeit um Character Moments, aber die Character Moments sind sehr viel flacher, als viele Leute tun.
Diese Character Moments sind Twitter-Threads. Ich war schockiert. Da ist ein Typ, der geht wirklich zu dem einen Typen hin und sagt, du bist halb Asiate und deswegen sind wir stolz auf uns, dich zu repräsentieren. Das ist so Textbuch, guck mal, wir schreiben uns Diversität auf die Fahne und sprechen es jetzt auf. Und er sagt, ach Mann, ich wünschte, ich wäre mehr als nur das. Das ist seine Charakterisierung, das ist kein Charakter. Dann gibt es die Eltern, die sagen, wir sind so stolz auf dich, aber wir pushen dich ein bisschen. Das ist Sportfilm, jeder. Ja. Dann gibt es den Russen, Gdir Papichka, so die ganze Zeit. Und dann telefoniert er zweimal mit seinem Bruder. Und das ist so, also ich finde, die Charakterisierung ist papierdünn. Es geht darum, zwei attraktive Kerle zu haben, die es miteinander tun.
Nee, also da gehe ich dagegen. Also es gibt auch, die erste Szene ist ja auch nicht, dass sie im Fitnessstudio zusammen schwitzen, sondern die erste Szene ist, dass der eine eine Zigarettenpause macht,
ja,
und der andere dazukommt. Und da sind ja so viele Ebenen auch mit drin, nämlich dieses, ein Hochleistungssportler raucht doch eigentlich nicht. Du merkst, was das zwischen den beiden irgendwie von Anfang an irgendeine Sympathie ist, die sie beide nicht erklären können, obwohl sie eigentlich Rivalen sein müssten. Und du zeichnest ja, und das ist auch vielleicht auch Teil meiner Kritik, du zeichnest eine On-Off-Beziehung, das wird ja auch schon in der ersten Folge klar, die sich über Jahre hinweg entwickelt, weil die zwei sich aus sportlichen Gründen ja immer nur alle paar Jahre sehen. Die sehen sich höchstens zweimal im Jahr in der Liga. Und wenn es hochkommt, ist noch eine Weltmeisterschaft. Weil es ist ja hauptsächlich nicht das russische und das kanadische Team, sondern es ist die Liga. Und das sind die Momente, in denen sie sich treffen können. Und dazwischen passiert immer sehr viel. Und in Wirklichkeit geht sehr viel, und das ist sehr nah an Shades of Grey, da gebe ich dir recht, dass der eine quasi das Beast ist, so wie in das Schöne und das Beast. Und es ist dieses Saving the Beast Trope. Es geht sehr viel darum, dass ihn da rauszuholen und sehr viel darum, das Dominanzverhalten, das Spielball zu benutzen. Mal ist der eine dominant, mal ist der andere. Aber vor allem gibt es einen überdominanten Part, der sehr große innere Konflikte hat, die immer noch nicht, auch nach zwei Folgen, noch nicht komplett ausgesprochen sind, also auch vage. Aber da gebe ich der Serie the benefit of the doubt, dass da noch mehr kommt. Ich finde das schon viele Character Moments, und ich finde, das zahlt aber auf das ein, was du gesagt hast, dass es im Endeffekt ja wirklich nur darum geht, dass die zwei irgendwie schnackseln.
Yeah.
So, das ist schon so. Also ich will das jetzt nicht in Abrede stellen, ganz im Gegenteil. Ich sage, diese Character Moments und die Dynamik, die die beiden haben, zahlen ja genau darauf ein, dass du am Ende bei einer 10-Minuten-Sexszene, und es sind zwei Sexszenen in der ersten Folge, beide jeweils 10 Minuten, dass es darum geht, dass du dann diesen super intimen Moment hast und dass der von Anfang bis Ende ausgespielt wird. Das hätte ich von der Serie nicht erwartet. Ich hatte versehentlich, das habe ich nicht immer, die Rollläden unten, einfach weil ich Licht dämmen wollte, um die Serie zu gucken. Und im Nachhinein habe ich mir gedacht, zum Glück hatte ich die Rollläden unten, weil wenn irgendjemand durch dieses Fenster geguckt hätte, hätte er gedacht, ich schaue ein Porno. Und du könntest nichts anderes denken können. Und er hätte gedacht, ich schaue ein Softcore-Porno, weil das ist etwas, so durchdacht diese Sexszenen teilweise sind, weil innerhalb der Sexszenen eine Dynamik stattfindet, die ich interessant finde, wie in einem Dialog, halt bloß mit Sex. Das Problem ist für mich ein bisschen, dass es albern ist. Und es ist deswegen albern, weil es Softcore ist. Weil die Serie ist so damit beschäftigt, so eine gewisse sexuelle Anspannung aufzubauen. Und du siehst nicht mal, wie heißt es in Game of Thrones so schön oder in South Park über Game of Thrones so schön, du siehst nicht mal einen Flapping Wiener. Es ist selbst für HBO-Verhältnisse unfassbar harmlos. Und die sind so damit beschäftigt, ein Glied zu verstecken, egal ob irrigiert oder nicht. Irrigiert dürfen sie halt nicht zeigen, okay, verstehe ich. Dann wird's als Porno klassifiziert, dann kannst du es nicht ausstrahlen. Aber die sind so damit beschäftigt, dass du keinen Penis siehst, dass immer, wie in Austin Powers 2, im richtigen Moment etwas vor Austin Powers ist. Und das ist so albern. Ich mag so eine Inszenierung einfach nicht. Dann geh wirklich einfach überhalb des Bauchnabels. Aber stell nicht die ganze Zeit das Bein oder irgendeinen Gegenstand vor den Penis, als würde ich hier gerade Austin Powers sehen. Da kann ich die Szene nicht ernst nehmen.
Marco ist für mehr Pimmel in seinem Entertainment.
Ich bin für mehr Pimmel. Ich bin, weißt du, gerade bei HBO, wir sehen so viel Brüste dort, dann soll es auch mehr Pimmel geben. Und das dürfen sie ja auch. Das tun sie auch in Game of Thrones. Da haben sie auch kein Problem damit. Und George R. R. Martin und sein Flapping Wiener Chor besingen das ja sogar. Muss dazu sagen, es ist hier in Deutschland eine HBO-Serie. Es ist auch in den USA eine HBO-Serie. Aber es ist eigentlich eine kanadische Serie. Und sie wurde für einen anderen Streaming-Anbieter gemacht. Und HBO fand die so gut, dass sie die eingekauft haben. Deswegen ist da jetzt der HBO-Stempel drauf, aber streng genommen ist es keine HBO-Original-Produktion. Deswegen hast du gerade bei den Flapping Wieners, hast du dann so eine Diskrepanz zu allem anderen, was auf HBO läuft. Aber inszenatorisch nicht. Du hast ja schon gesagt, es ist wie David Fincher. Und das ist mein Hot-Take an der Serie. Ich finde, du merkst, dass es auf Smut-Roman basiert. Ohne, dass ich Bücher gelesen habe. Ich habe den Wikipedia-Eintrag gelesen von der Autorin. Ich habe mir ihre Bücherliste angeschaut. Ich habe sofort erkannt, für mich, das ist etwas, das würde ich niemals lesen und das ist einfach nur eine Smut-Reihe und fertig. Wahrscheinlich war es vorher Fanfiction zu Kylo Ren und wie heißt nochmal Rey. Kennst du das, dass daraus so eine Fanfiction nochmal so ein Smut-Roman entstanden ist, der im Labor spielt?
Zwischen Kylo Ren und Rey?
Ja, da gibt's so einen sehr berühmten Smut-Roman. Ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Da geht's darum, ich stand selber, ich habe mir das zeigen lassen, nämlich in der Jugendbuchabteilung. Stand dieser Roman drin, weil der so ein harmloses Cover hat. So ein gezeichnetes Cover. Denkst du, das können Jugendliche lesen? Es ist ja nur ein Liebesroman. Aber eigentlich ist es ein Sexroman. Und das ist halt sehr verwerflich und daran finde ich zumindest, dass das kein Label hat. Also, dass man nicht hingeht und sowas kennzeichnet. Dass die Eltern wissen, okay, das ist eigentlich nicht für Jugendliche gedacht. Wenn wir Pornografie sonst in jeder Hinsicht kennzeichnen und Altersverifizierung verlangen, verstehe ich nicht, warum es bei gelesener Pornografie nicht so ist. Ich sag nur, naja, Vergleichbarkeit. Ist ja auch egal. Ich glaube, das ist eine reine Smut-Autorin und ich finde, du hast recht, das Drehbuch ist papierdünn, weil es wahrscheinlich auch auf Papier gedruckt ist, aber es ist hauchdünn. Du hast inhaltlich da nicht so viel. Du könntest 1:1 Shades of Grey genauso gestalten, weil da geht's auch viel um Dominanz und der arme Typ muss ja gerettet werden. Und in dem Moment switcht auch die Dominanz und alles lässt sich nur durch Heirat, Eingeständnis und so. Ja, lässt sich alles damit lösen. Es ist quasi, siehst du dann Therapie, während es gleichzeitig viel Sex gibt. Aber wenn du dieses Source Material nimmst Shades of Grey oder von mir aus Heated Rivalry, und du lässt es David Fincher verfilmen und die Musik von Trent Reznor machen, diese Bilder, diese Musik, diese Stimmung, dieses Pacing, das die Serie hat, das ist fantastisch. Das ist wirklich fantastisch. Ich finde es fantastisch inszeniert. Und ich finde es faszinierend zu sehen, wie aus einer Source Material, die ich für nicht gut halte, die mir nicht gefällt, so viel auch schauspielerisch rausgeholt wird. Ich würde das weitergucken. Ich würde Heated Rivalry weiterschauen. Ich muss aber zugeben, ich lache auch gleichzeitig an sehr vielen Stellen über die Serie. Und die Serie will an der Stelle nicht, dass ich drüber kicher. Aber ich kicher sehr viel in mich hinein. Aber ich kann appreciaten, wie gut es gemacht ist. Und um nochmal, um das vielleicht abzuschließen, das Thema, was ich interessant finde, ist zu hören, wie andere darüber denken. Weil es gibt ja so viele Leute, denen es gefällt. Voll. Und ich nehme drei Bubbles wahr. Das eine ist, das ist jetzt nur mein Bekanntenkreis, das ist anekdotisch, das ist nicht evidenzbasiert. Repräsentativ ist es nicht. Ich nehme sehr viele Frauen wahr, die das gucken und lieben. Hauptsächlich Frauen.
Ja,
über 50% in meiner Bubble. Dann habe ich zwei Teile aus der schwulen Community in meinem Freundeskreis mitgekriegt, wie sie zu der Serie stehen. Die einen finden es albern, mögen die Charakterisierung gar nicht, wegen diesen Jahressprüngen und weil quasi nichts passiert, wurde mir gesagt. Das war die erste Meinung, die ich gehört habe von einem Schwulen zu dem Thema, zu dieser Serie. Ich finde es richtig albern. Wir haben nicht so sehr über die Softcore-Szenen geredet, aber ich glaube, die waren mitgemeint. Und die andere Seite findet es ganz toll. Auch aus der schwulen Community. Super romantisch und schön und kultig. So, es sind halt diese drei Bubbles, die ich wahrnehme in meinem Freundeskreis. Und ich bin jetzt die vierte, nämlich, keine Ahnung, der hetero Typ, der es einfach geil inszeniert findet und deswegen weiterschaut.
Sorry, ich musste kurz meine Migräne-Tablette nehmen.
Aber jetzt nicht wegen der Serie.
Nein.
Aber ich höre schon raus, du wirst es nicht weitergucken.
Nee, es ist einfach nicht meins. Also, es ist, ich musste damals schon 50 Shades gucken und das ist mir zu nah dran. Das ist mir einfach zu nah dran. Es wirkt halt genau wie das. Es wirkt wie diese Groschenroman, die man irgendwo sich am Bahnhof kauft und dann siehst du so eine 50-jährige Single Mom am Strand das lesen. als ihre Eskapismus-Fantasie. Und es soll jedem gegönnt sein, ohne Spaß. Also all power to the people that love it und so weiter. Meins ist es nicht. Ich werde auch dazu kein Video machen, weil das würde eh nur ganz falsch ankommen. Und das will ich nicht. Aber es ist nicht meins. Also da will ich jetzt nicht irgendwie in eine Wunde reindrücken oder sonst was. Ich weiß, dass es auch sehr vielen bedeutet, dass so eine Mainstream-Serie eine derartig, in Anführungsstrichen, erotische Beziehung zwischen zwei Männern thematisiert und dass es denen eine Menge bedeutet. Und deswegen all power to them, wirklich. Aber wenn ich es jetzt einfach nur objektiv, so wie ich alles andere kritisiere, mir angucke, ist es für mich so ein Groschenroman. Und damit kann ich nichts anfangen. Und ich guck mir auch keine Groschenromane an zwischen Mann und Frau. So, warum sollte ich jetzt einen Unterschied machen? Ja. So.
Ich finde, du hast recht mit dem Unterschied machen, weil wenn du jetzt bei einem von den beiden das Geschlecht austauschen würdest, was jetzt für das Sport Rivalry vielleicht nicht so viel Sinn ergibt, aber du tauschst jetzt bei einem von den beiden das Geschlecht und es ist auf einmal eine hetero Beziehung, dann ist es fucking langweilig.
Dann ist es das, was es überall schon gibt. Und deswegen, also in meinem Kopf ist es so, wir sind, in Russland sind wir es nicht, aber in Deutschland sind wir darüber hinaus, dass es etwas komplett Unnatürliches ist, dass es eine Liebesbeziehung zwischen zwei Männern gibt. Also für mich ist es normal, es ist genauso normal wie jegliche andere Liebesbeziehungen. Aber es ist in der Serie halt das Gimmick, was du genau gesagt hast. Es ist das Gimmick, weil wenn du die Geschlechter austauschst, was ist der Draw? Was ist der Draw? Und wenn die Antwort ist, keine Ahnung, ja, dann hast du es. Und dann hast du den Grund, warum ich es nicht gucke. So.
Es gibt, die eine Ahnung habe ich ja. Es geht ja darum, dieses Beast da rauszuholen. Saving the Beast. Das ist dieses Trope.
Aber das ist 50 Shades of Grey auch. Das ist 50 Shades of Grey auch.
Ich sag ja, es unterscheidet auf dem Papier, ist da gar nicht so viel Unterschied, außer, dass es auf dem Fernseher unglaublich gut gespielt und inszeniert ist. Weil ich finde die Darsteller alle toll. Ich finde die alle toll. Ich habe da gar keine. Ich finde, sie verkörpern sogar den Leistungssportler toll. Also ich glaube das, auch wenn Sport 0,0 im Vordergrund steht. Aber wenn es gibt eine Stelle in der zweiten Folge, in der Ilja, also die russische Hauptfigur, eine Ansprache an die Mannschaft hält als Teamcaptain. Wahnsinnig gut. Ich erwarte von dem sehr viel mehr in der Zukunft. Der andere, sein Gegenpart, Holländer, ist für mich vielleicht ein bisschen zu sehr Softie-Boy-Abziehbild, was er aber auch sein soll, als dass ich da jetzt so viel mehr sehe. Aber er soll das ja sein.
Das sollen die ja beide. Das sollen ja beide eigentlich nur Trope A und Trope B sein. Und das ist es. Deswegen, für mich ist das absolut nichts Besonderes. Also, erst recht, wenn man ja wirklich, also ich bin ja jemand, wenn ich auf Reisen gehe, bin ich wirklich einer von denen, die noch last minute in den Buchladen gehen. Am Flughafen, ja. Und da gibt's da gibt es jedes Mal eine ganze Section nur mit derartigen Büchern. und die nehme ich mir nicht mit auf eine Reise. Ja.
Es gibt noch einen Vergleich, den ich gerne anstellen würde, bevor ich das sage. Die zweite Folge nimmt übrigens die Zeit für Sex ein bisschen runter. Dafür wird's aber auf einmal ein ästhetisches Schnittgewitter, also mehr wie ein Musikvideo. Weißt du, was ich meine? Mhm. Es geht dann wirklich nur so, dann wird nur für ein paar Sekunden gefickt, aber es ist dann sehr hot inszeniert, sieht dann aus wie ein Musikvideo, aber damit wird es bedeutungsloser, weil davor war es eine Intimität, ein Erkunden, wir testen unsere Grenzen aus. Es ist ja auch eine Art von Dialog, halt bloß im Bett. Und das war interessant in der ersten Folge. In der zweiten Folge wird es beliebiger. Ich weiß nicht, wie es dann darüber hinaus ist. Was ich eigentlich sagen will, ist, es gibt noch eine alte Serie, ich weiß nicht, ob du die noch kennst, die ist 20 Jahre alt, aber ich habe die gesehen, das war Queer as Folk.
Ja, das kenne ich.
Die mochte ich sehr. Und wenn ich die zwei nebeneinander halte, finde ich, Queer as Folk hat sehr viel mehr gemacht, obwohl es eben nicht paid, also war, doch, es war, glaube ich, in Amerika Showtime, aber es wurde hier ganz normal versendet, irgendwann abends auf Pro7.
Ja. Zusammen mit The L-Word, die sind fast genau zeitgleich gekommen. Übrigens, man spricht das L nicht, es ist Folk.
Folk, okay.
Nein, das Folk. L sprichst du Folk. Nicht. Folk.
Folk. Folk. Queer as Folk. Die finde ich, allein weil sie mehr mit meinem Kopf macht und weniger Zeit gleichzeitig, fand ich sie sehr viel expliziter, als es Heated Rivalry eigentlich ist, obwohl sie mehr zeigen können. Und ich fand die Dynamik, dadurch, dass du sehr viel mehr Figuren hast, die auf verschiedene Art und Weise mit der Homosexualität in der Gesellschaft zu tun haben, also komplett unterschiedliche Leben, die aufeinandertreffen, fand ich die so viel spannender und interessanter, als es Heated Rivalry ist.
Na, du darfst, also ich finde, man kann die zwei Sachen eigentlich kaum miteinander vergleichen, weil das eine ist halt auch eine Serie, die tatsächlich mutig war, die da Zeit rauskam, wo das noch nicht so Mainstream war. Und die halt auch, eine Untergrundszene, was es ja im Grunde genommen war, eine Untergrundszene und Schwulenclubs und so weiter thematisiert hat. Und bei The L-Word war es ja ähnlich. Und das ist sehr mutig. Ja, und das ist sehr mutig zu dem damaligen Zeitpunkt. Und es kam halt auch fast zeitgleich raus, glaube ich, mit Sex and the City. Also, was ja auch eine andere Serie ist, die übrigens ist, das Revival ist zum Kotzen, aber das sagt jeder. Ich mochte die originale Sex and the City Serie ganz gerne.
Ich mag die auch gerne. Ich bin ein Fan von der ersten Sex and the City Serie, aber die Filme hasse ich bis aufs Blut und das Revival habe ich mir gar nicht erst angeschaut.
Das Revival kannst du Müll werfen. So, aber deswegen, das war ja im Grunde genommen das Sexleben aus der Sicht von vier Frauen. Und dann kam The L-Word und dann kam Queer as Folk und das war mutig und da ging es aber auch wirklich in all diesen drei Serien war das Character-driven, ohne Ende, Character-driven und ich finde, hier ist es nicht der Fall, ich finde, hier ist es nur eine Eskapismus-Fantasie, es ist halt wirklich genau das, es ist halt wirklich nur eins zu, weißt du, ich musste dir das gestern schicken, weil ich es nicht anders konnte. Es gibt, wer Tropic Thunder kennt.
Ach so, ja, stimmt. Du hast recht mit deinem Vergleich.
Wer Tropic Thunder kennt, weiß, dass bevor der Film losgeht, gibt es drei Fake-Trailer zu den Schauspielern im Film, dass du etwas aus deren Karriere siehst. Du siehst bei Ben Stiller diesen immer nicht enden wollenden Actionfilm. Scorcher oder so hieß der, keine Ahnung. Dann siehst du bei Jack Black zum Grunde genommen der verrückte Professor, wo die dann mit Fettsuits sind und die ganze Zeit furzen. Und dann siehst du bei Robert Downey Jr.'s Charakter so einen Oscar-Bait-Film über einen schwulen Mönch, der zusammen, der eine Affäre anfängt, eine verbotene, mit einem anderen schwulen Mönch, gespielt von Tobey Maguire. Und es heißt Satan's Alley. Und es ist...
Ja, stimmt.
Ja. Und... Das ist diese Serie. Das ist diese Serie.
Es ist tatsächlich sehr, also es ist wirklich, der Trailer ist wie eine Zusammenfassung der ersten Folgen. Das muss ich leider zugeben. Wir haben eine Sache noch nicht, bevor wir weiterspringen, ne, zur nächsten mutigen Serie aus anderen Gründen. Ich will noch eine Sache dazu sagen, bevor das jetzt untergeht. Du hast jetzt sehr viel vom Mut geredet. Es gibt aber eine Sache, die muss ich ja Heated Rivalry zugestehen. Das Problem ist ja nicht, dass Homosexualität in unserer Gesellschaft, also in der westlichen Gesellschaft
wahrscheinlich. Nee, in Russland. Das ist der Mut, oder?
Nicht Russland. Nicht Russland ist nicht der Mut. Russland wird zu sehr abgehandelt dafür, auch wenn Teile in Russland spielen. Der Mut der Serie schöpft sich ja daraus, dass es im Sport ist. Das vergessen wir zu oft. Also die Homophobie im Sport, selbst im Profisport, selbst im Fußball, ist ja so ein großes Thema, auch jetzt noch. Und teilweise wird das so krass ignoriert. Also ich bin ja großer Fußballfan. Und vielleicht hast sogar du mitgekriegt, dass der Trainer von Bayern eine fantastische Rede gemacht hat, Vincent Kompany, über einen Rassismusvorfall in der Champions League zwischen Real Madrid und Lissabon. Hast du das mitgekriegt?
Nee, ich bin leider bei Fußball, das ist meine größte Bildungslücke. Ist auch der Grund, ich äußere mich nie zu Fußball in irgendeiner Form, weil ein Thema, von dem ich keine Ahnung habe, da mache ich nie Mund auf. So.
Ja, okay. Aber das Ding ist, da gab es einen großen Rassismusvorfall, da hat ein Spieler von Lissabon hat so das Trikot vor die Nase gezogen, damit niemand seine Lippen lesen kann. Das passiert ja oft im Fußball, dass man so redet. Gerade wenn man jemand anderen beleidigt, damit kein Beweis da ist. Mhm. Und er hat einen der besten Spieler der Welt, Vini Junior von Real Madrid, rassistisch beleidigt oder habe das angeblich. Mhm. Der ist dann komplett ausgetickt, verständlicherweise. Und es gab einen Riesenskandal und dieser Spieler wurde jetzt auch nachträglich für 10 Spiele gesperrt. Und alle reden über den Rassismusvorfall. Und das ist auch richtig, dass wir darüber reden. Und Vincent Kompany hat dazu einen fantastischen 12-Minuten-Monolog aus dem Stand in die Kamera gehalten. Und das ist einer der schönsten viralen Clips, die es in den letzten Wochen und Monaten überhaupt gab. Unglaublich relevant und richtig. Aber, ich habe jetzt ein Aber an der Sache, die mir untergeht in dieser Diskussion. Und das ist so typisch Fußball. Die Verteidigung des Fußballers war nicht, oh, ich habe aber nichts Rassistisches gesagt, ich habe nichts Schlimmes gesagt. Er hat gesagt, er habe Vinnie Jones nicht als, ich muss jetzt rezitieren, nicht als Affen bezeichnet, sondern als Faggot, Zitat. Er habe ihn als Faggot, das war seine Verteidigung. Und darüber redet niemand, weil die Sperre ist für mich so oder so berechtigt, egal ob es ein rassistischer oder ein homophober Vorfall war. Aber darüber, dass er eine homophobe Beleidigung gemacht hat, das ist im Fußball, auch im Profisport, auf der höchsten Ebene, sogar noch eine Entschuldigung und keiner redet drüber. Und das ist etwas, Homophobie im Fußball ist ein Riesenthema oder im Profisport. Und ich verstehe jeden Profisportler, der, um seine Karriere nicht zu gefährden, sich nicht outen kann. Und ich wünschte, es wäre anders. Ich wünschte, unsere Gesellschaft wäre weiter und man könnte sich outen, ohne Repressalien davon zu haben. Egal, ob innerhalb deiner Mannschaft oder weil Fans dich deswegen beschimpfen. Ich wünschte, es wäre so. Es ist leider nicht so.
Das ist furchtbar.
Und an dieses Wespennest sticht Heated Rivalry ein bisschen. Aber jetzt kommt mein Aber dazu. Und deswegen, das finde ich gut an Heated Rivalry. Also besser, als es, wenn jede andere Schwulengeschichte hätte sein können. Aber ich glaube halt nicht, dass Heated Rivalry irgendjemanden damit erreicht, der Eishockey schaut oder irgendeinen anderen übermännlichen Sport. Die gucken sich die Serie ja nicht mal an. Und wie sollen die da, also es ist meine Vermutung, und es ist ja keine Kinderserie, dass du quasi früh an Menschen rangehst und zeigst ihnen, dass eine Gesellschaft anders aussehen kann, als es ihnen vielleicht andere Fans in Anführungsstrichen vorleben. So, das wird Heated Rivalry wird nichts ändern. Und das ist ein bisschen schade. Und ich möchte ein Gegenbeispiel nennen, weil wir heute schon über Ted Lasso geredet haben. Es gibt eine kleine Side-Story, und es ist nur eine Side-Story in Ted Lasso, in der einer der Spieler in Wirklichkeit homosexuell ist, sich aber natürlich nicht outen kann, aber sich irgendwann vielleicht seiner Mannschaft outet oder nicht, das ist ein innerer Konflikt. Und es zeigt auf eine sehr süße Weise, wie sehr er damit zu kämpfen hat. Und Ted Lasso ist eine Serie, die schauen Fußballer. Fußballer gucken die, Profifußballer gucken die. Jürgen Klopp hat mal in eine Kamera gesagt, dass sie eine Geschichte von ihm, wie er mit der Mannschaft in die Karaoke-Bar gegangen ist, sei die größte Ehre gewesen, dass Ted Lasso das aufgegriffen hat. Eine größere Ehre als eine Trophy für Trainer des Monats oder so, die er je bekommen hat. Sondern es war wirklich die Erwähnung in Ted Lasso. Profifußballer lieben Ted Lasso. Und die sehen eine kleine, süße, homosexuelle Geschichte in dieser Serie. Und das verändert was, glaube ich. Ich glaube, das verändert was. Aber Heated Rivalry glaube ich nicht. Aber es schadet ja auch niemanden.
Nee, es ist ja auch, das ist das, was du meinst. Für so etwas brauchst du aber auch ein besseres Drehbuch und für sowas brauchst du auch einen anderen Ansatz. Das Ding ist, glaube ich, wirklich nur da für diese ganzen Thirst Traps. Ich glaube, dafür existiert diese Serie trotzdem primär. So. Und damit hat sie natürlich eine Daseinsberechtigung, aber damit ist sie nicht auf dem Level von den Serien, die wirklich Leute erreichen. Also die erreichen Leute, die das halt so gucken, wie andere Leute Pornos gucken. Aber ich glaube, um eine Diskussion loszutreten, dafür erreicht diese Serie keine Leute, glaube ich nicht. Glaube ich wirklich nicht. Also das kann ich nach der ersten Folge nur sagen. Alright, wir müssen echt ein bisschen zügig weitergehen. Mach mal den nächsten Punkt nicht zu lang.
Weil, mach ich auch nicht. Ich habe auch nicht viel dazu zu erzählen. Also es ist, wir haben jetzt sehr viel über HBO Max geredet. Jetzt reden wir endlich über Netflix, über zwei Serien. Das eine ist gleich One Piece, das Thema, auf das Eve jetzt am meisten brennt. Und das andere ist aber Kacken an der Havel. Das wollte ich unbedingt sehen, weil ich den Trailer so lustig fand. Das ist eine deutsche Serie aus Berlin. Die spielt im Umland von Berlin, irgendwo in der Pampa. Und da heißt der fiktive Ort, heißt halt Kacken an der Havel. Und ich habe da jetzt reingeguckt. Ich habe jetzt zwei Folgen gesehen. Ich kann dir schon mal sagen, Eve, du musst die nicht gucken.
Ich bin erstmal mega enttäuscht, dass der Ort einfach Kacken an der Havel hat. Ich dachte, es geht um Leute, die sich an der Havel treffen und dort kacken gehen. Und jetzt bin ich schon als potenzieller Zuschauer abgeschreckt.
Ich kann dir sagen, dass sie sehr viel damit spielen, aber dass man es damit assoziiert. Also das ist auch teilweise sehr lustig, obwohl es so albern ist, einfach zu sagen, ich gehe jetzt kacken. Wo gehst du hin? Kacken. Das ist einer der ersten Gags, die du in der Serie hörst, aber das ist halt Kacken in der Havel. Ich finde es aber mutig von Netflix, weil es ist halt eine deutsche Produktion. Klar, sie haben viele deutsche Produktionen, aber es ist eine deutsche Produktion, die sich traut, eine Multicamera-Sitcom zu sein im Stile von Malcolm mittendrin zum Beispiel. Mhm. Oder von My Name is Earl. Also die so ein bisschen mit Provinz spielt oder Vorstadt-Flair, die spielt mit Familienproblemen, total albern ist, Cut-in-Jokes hat ohne Ende. Tolle Schauspieler, finde ich schon, dass Kacken an der Havel das hat. Es gibt aber ein großes Aber. Selbst mir ist der Humor zu drüber. Und zwar nicht, weil Malcolm the Middle nicht drüber wäre oder Scrubs, sondern weil der Humor an vielen Stellen zu vorhersehbar ist, leider. Ich gebe dir ein Beispiel, okay? Da läuft jemand in Zeitlupe. Und dann kommt der andere rein und sagt, hör auf, so langsam zu laufen.
Oh.
Das ist leider. Das Ding ist, wenn man auf diesen Humor steht und diesen Gag nicht schon 10.000 Mal gehört hat in anderen Filmen, die aber sehr immersionsbrechend sind, wie zum Beispiel hier, du weißt schon, die ganzen Sucker-Comedies, Nackte Kanone und sowas.
Mhm.
Ich finde das auf Dauer in der Serie zu viel, weil ich will mich ja so ein bisschen in diese Familie, in diese Charaktere einfühlen und nicht die ganze Zeit daran erinnert werden, dass ich eine Gagshow sehe. Dafür ist es mir echt zu viel. Du willst was sagen?
Nee, ganz. Ich musste nur aufstoßen. Und ich habe gehofft, dass du das nicht kommentierst. Weil ich mir Mühe gegeben habe, dass du leiser wird. Und dann sagst du, oh, du willst etwas sagen? Ja, hier das. So.
Ja, okay. Aber jetzt zur Verteidigung der Serie. Ich finde es trotzdem erfrischend. Ich finde es eine sehr erfrischende Serie. Es trifft nicht ganz meinen Humor. Ich mag die Darsteller. Ich mag das Tempo, in dem alles erzählt wird. Es ist von den Machern von der Serie Cleo auf Netflix. Die habe ich leider nicht gesehen, aber es gibt Fans. Es gibt viele Fans. Es ist die mit dieser ostdeutschen Attentäterin. Ja, mit Jella Hase, genau. Die soll ja ganz okay, sie soll ganz gut sein. Und ich weiß noch nicht, ob ich es weiterschaue. Ich bin ganz ehrlich. Es ist teilweise auf so einem YouTuber-Gag-Humor-Level.
Oh Gott. Oh Gott, nee, dann kannst du mich mitjagen. Ich muss ja diesen beschissenen Film Kartoffelsalat gucken. Ich schwöre dir, ich bleib dabei. Es gibt sehr, sehr, sehr viele gute deutsche Filme, okay? Es gibt auch gute deutsche Produktionen. Aber wenn eine deutsche Produktion scheiße ist, ja, ist sie ein Level an Scheiße, das Hollywood nie erreicht. Mhm. Muss ich wirklich sagen.
Ja, aber das ist halt das Ding. Ich finde die Produktion richtig geil an Kacken an der Havel. Also mir schlagen gerade, es ist nicht mein Humor, aber die Produktion ist geil. Die sieht toll aus, hat tolle Kamera. Die haben sich richtig viel Mühe mit den Sets gegeben. Die haben ein paar richtig geile Running Gags schon in diesen zwei Folgen. Ich bin von der Produktion sogar begeistert. Ich mag dieses Tempo und die Idee auch dahinter. Mir ist es nur zu drüber. Mir ist das zu sehr in die die gucken teilweise in die vierte Wand. Die machen teilweise den Gag, ich weiß nicht mal genau, wie es ging. Es ging um Streaming-Anbieter und wie sehr sie die Leute unterschätzen. Also du weißt, was ich meine.
Mhm.
Und dann guckt die Figur in die Kamera und du hörst das von Netflix.
Mhm.
So, also ist es beim ersten Mal okay, überrascht mich, toll. Und dann passiert derselbe Gag 5 Minuten später nochmal. Und dann hat es sich schon abgenutzt. Und es gibt eine Stelle, da schauen sich zwei Figuren an, die sich seit 20 Jahren nicht gesehen haben oder seit 14 Jahren nicht gesehen haben. Und dann siehst du auf einmal jüngere Versionen von denen, wie sie sich angucken, in den gleichen Klamotten. Und dann schwenkt die Kamera rüber und er guckt diesen Jungen an und so, hey, was machst du hier, geh weg. So, das ist teilweise dieser Humor. So, das finde ich ein bisschen schade, weil es mich nicht ganz erreicht. Interessant daran ist aber auch, dass zwei Brüder die Regie führen und die Serie kreiert haben. Und einen davon kennt man, wenn man die Känguru-Chroniken gesehen hat. Weil er hat Mark-Uwe Kling in diesen Film gespielt. Ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen. Weißt du, wen ich meine?
Nee, ich habe diese Filme nicht gesehen.
Ich habe sie auch nicht gesehen, weil ich kein Crap Happens heißt die Serie auf Englisch, sehe ich gerade auf IMDb. Crap Happens ist ein guter Name für die englische Version davon. Wer ist es denn nochmal? Er spielt Johnny Carrera, heißt die Figur. Und sie sieht auch so aus, wie sie heißt. Dimitri Schad und sein Bruder Alex Schad haben die Serie kreiert. Und wirklich, ich habe höchsten Respekt davor. Und Dimitri Schad spielt auch eine der Rollen, nämlich Johnny Carrera. Und weißt du, in den besten Momenten hat es so My Name is Earl Charm. Und wo hat man schon mal mein deutsches My Name is Earl? Und das finde ich super respektabel. Ich würde die Serie jedem empfehlen, der die Gags, die ich gerade geschildert habe, gut findet oder gut genug findet. Würde ich sie jedem empfehlen. Ansonsten würde ich sagen, schaut gerne mal rein oder schaut euch den Trailer an. Ich finde den Trailer nur ein bisschen besser. Der Trailer ist so schön flott und hat die Gags gut zusammengeschnitten. Es gibt einen Running Gag, der mich aber nicht loslässt. Und zwar haben sie Veronika Ferris von Kacken an der Havel, also die Veronika Ferris, spielt die Bürgermeisterin von Kacken an der Havel als Veronika Ferris. Denn in dieser Serie ist Veronika Ferris die Bürgermeisterin dieser Stadt. Und die spielen mit diesem Running Gag so gut. Ich als jemand, der mal für Veronika Ferris gearbeitet hat, kam bei jedem Veronika Ferris Gag nicht aus dem Lachen raus.
Du hast für Veronika Ferris gearbeitet?
Ja, ich habe in einem Veronika Ferris Film war ich in der Aufnahmeleitung Praktikant und später in der als Video, wie nennt man das nochmal? Ich hab's vergessen, wie das heißt, aber der Typ, der für die Regisseurin das digitale Videobild zur Verfügung stellt, was ein saugeiler Job war, weil so war ich hautnah dabei, als eine der größeren deutschen Regisseurinnen Deutschlands Regie geführt hat, Vivi Neffe, ich kann ja ruhig den Namen sagen, und hab da hautnah miterleben können, wie man Regie führt bei so einem Film. Aber es war ein Fernsehfilm, ich mag den auch ehrlich gesagt nicht so besonders, den Film, aber es war eine interessante Erfahrung. Es war eine tolle Zeit und ich habe viel gelernt und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich mit Veronika Ferris verblieben bin. Ich glaube, wir sind auf jeden Fall per Du, aber ich gehöre nicht zu den Leuten, die sie Froni nennen. Also insofern fand ich das noch mal lustiger. Kennst du ihren Mann, Carsten Maschmeyer? Der aus Höhle der Löwen? Das ist ja so ein Milliardär, den habe ich mal beinahe von einem Set geschmissen, von diesem Film, weil ich den nicht jeder erkannt habe. Und ich habe gedacht, wer ist dieser Typ? Soll ich den rausschmeißen? Er sagt, das ist der Mann von der Ferris. Oh, okay, sorry. Mach ich nicht. Und so habe ich mich nie mit Carsten Maschmeyer angelegt. Das sind meine Anekdoten. Aber als jemand, der Veronika Ferris kennt, fand ich das unglaublich lustig, diese Running Gag, dass sie die Bürgermeisterin dieser Stadt ist. Und es ist so gemacht wie in Nordkorea. Also überall siehst du Poster von ihr an der Wand und sie erzieht die Kinder dazu, dass sie später Veronika Ferris wählen. Das ist blöder Running Gag, aber es ist ein guter Running Gag. Naja.
Letztes Abenteuer für heute Abend ist das größte Abenteuer des heutigen Podcasts. Und zwar One Piece Staffel 2 auf Netflix. Wow. Ich muss direkt mit einer Anekdote kommen, mit der du kamst, um sozusagen einen Zirkelschluss zu haben. Und zwar, als du über Rooster gesprochen hast, hast du gesagt, du hast die Screener gesehen und musstest so ein bisschen auf deiner Meinung erstmal sitzen und wusstest nicht, ob es Mainstream-tauglich ist und so weiter. Jetzt stell dir mal vor, der kleine Eve hat 1999 oder so, ungefähr so, den ersten One-Piece-Band sich gekauft. Und das nur, weil Dragon Ball zu Ende ging und in dem Dragon Ball Manga eine Werbung war, es gibt ein Leben nach Dragon Ball und das heißt One Piece. Ja? Stell dir vor, wir leben in einer Welt, in der nicht jeder zumindest mal davon gehört hat, in dem das noch absolut ein No-Name-Comic-Manga ist und ich renne zu meinem Kioskmann und gebe ihm 10 D-Mark in die Hand und hol mir den ersten One Piece-Band und bin total begeistert, sodass ich mir die Woche drauf noch 2 und 3 hole. Ja? Ich habe niemanden, mit dem ich darüber reden kann. Das sind meine kleinen Piratenabenteuer, die ich bei mir unter der Bettdecke lese, bevor ich schlafen gehe und mich komplett verliebe und auf einmal das Gefühl habe, ich lese hier meine ganz eigene Geschichte zum Teufel, wer es nicht mag. Ja? Mhm. Und ein paar Jahre später ist es der erfolgreichste Anime aller Zeiten. Er läuft immer noch. Es ist ein absolutes Phänomen. Und Netflix entscheidet sich, eine Live-Action-Adaption zu machen. Der kleine Eve ist dagegen, der jetzt nicht mehr so klein ist. Und er hat gesehen, was Netflix macht aus Death Note und aus Cowboy Bebop und so weiter und so fort. Und dann gibt's diese erste Season und der Rest ist Geschichte. Wir haben einen Podcast gemacht mit Nino Taku. Und das ist eine der besten Adaptionen von etwas, was eigentlich nicht adaptierbar sein sollte, muss ich auch dazu sagen. Ich verstehe auch Leute, die immer noch sagen, ja, es ist diese Comicwelt funktioniert für mich einfach nicht in Live-Action. Das verstehe ich, wenn Leute das sagen. Das verstehe ich total, weil es ist so Comic-akkurat von Kostümen, von Look, von Feel und so weiter und so fort, von der Art und Weise, wie Leute sprechen sogar. Weißt du, es ist so Eiichiro Oda, der Schöpfer. Alles, was abweicht von der Vorlage, muss von ihm durchgewunken werden. Wusstest du das? Sonst zieht er den Stöpsel. So. Und der Cast ist fantastisch. Also einen besseren, ich nenne ihn immer noch Ruffy, obwohl er ja in der englischsprachigen Fassung Luffy heißt. Ja.
Und mittlerweile in der deutschen ja auch. Ja, ich weiß nicht, ob es in der Realserie so ist, aber in der Zeichentrickserie.
Ja, und einen besseren Schauspieler, der so krass einfängt, was diese Figur ausmacht, könnte ich mir bei Gott nicht vorstellen. Und der ganze Cast in der ersten Season hat mich unglaublich gekriegt. Und ich habe gebraucht, mit der ersten Season damals warm zu werden. Ich kann ganz, ganz genau sagen, ich wurde warm mit der Folge, als wir ins Baratier gefahren sind, in dieses Restaurant auf dem Meer. Und Sanji kennengelernt haben. Ich so, jetzt spricht mich die Serie an. Jetzt komme ich langsam rein und jetzt gehen wir auch all in. Und dann wurde Season 2 angekündigt. Und ich weiß, ich saß hier im Podcast mit dir und mit Nino Taku. Und ich habe ja mit Nino Taku total abgenerdet über unsere Liebe für One Piece und so weiter und so fort. Und ich habe gesagt, Season 2 hat eine Mammutaufgabe. Weil erstens wird die Mythologie noch größer. Das sind nur 8 Folgen. Wie sollen sie das denn schaffen? Ja. Zweitens, es werden Charaktere eingeführt. Wenn die nicht funktionieren, dann kannst du die Serie aufs Eis legen. So, also, so toll die erste Season auch war, wir sind noch nicht raus aus den möglichen Scheiterfaktoren. Und Netflix hat einen Track Record, eine ziemlich gute erste Season von der Serie rauszuhauen und dann qualitativ so ein bisschen abzusinken. Das ist bei Netflix gang und gäbe. Und die haben angekündigt, Tony Chopper, ich weiß, hier ist der Tony Chopper, also zweimal Tony, wird Teil der Serie. Und ich, Nico Robin wird Teil der Serie und Captain Smoker wird Teil der Serie. Und ich, also wenn diese 3 Figuren nicht funktionieren, dann kannst du die Serie in Müll werfen. So blöd es klingt, aber wenn die nicht funktionieren, weil gerade Chopper und Nico Robin werden Maincast. Also die werden bleiben, bis wann auch immer diese Serie endet. Wenn die nicht funktionieren und einer davon ist ein CGI-Charakter, muss er sein, weil er ist ein Rentier-Mensch. Und ey, ich habe diese Serie jetzt geguckt und ich sag's, wie es ist. Season 2 von One Piece ist noch mal um einiges besser als Season 1. Um einiges besser als Season 1. Und man merkt auf jeden Fall, dass sie an Budget noch mehr gekriegt haben. 18 Millionen pro Episode. Die Figuren aus der ersten Season, also der Cast fühlt sich mittlerweile viel sicherer in den Rollen, habe ich das Gefühl. Eine definitive Chemie untereinander ist da. Und jetzt, wo diese ganzen Charakter-Origin-Stories etabliert worden sind in der ersten Season, was ja auch eine Mammutaufgabe war, all diesen Figuren diese Backstories zu geben und das akkurat umzusetzen, haben sie mehr Zeit für Mythologie, haben sie mehr Zeit für Worldbuilding und sie nutzen das echt gekonnt. Ich bin sehr, 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 sehr glücklich.
Als jemand, der nicht die Mangas gelesen hat und es eben nicht von Anfang, ich habe so in der Kindheit habe ich sogar nur 2 oder 3 Folgen One Piece gesehen und das auch nur mit meinem Cousin, weil die es unbedingt gucken wollten, war ich dabei. Ich habe nichts kapiert. Okay, yeah. Und das war meine Erfahrung mit One Piece und ich bin ja ein bisschen schockverliebt oder wie soll ich sagen überraschend verliebt in die erste Staffel One Piece, weil überraschend deswegen, weil auch in der zweiten Staffel, ich kann es nicht abschütteln, dass für mich alle aussehen wie Cosplays. Geile Cosplays, aber ich will nicht Cosplays mit Frisuren, die sich nicht bewegen im Wind, die ganze Zeit in jedem Dialog sehen. Das tut mir ein bisschen weh. Und das ist etwas, das muss ich auch immer noch abschütteln, auch in der zweiten Staffel. Aber ich mag gute Piratengeschichten. Und auch wenn das nicht echte Piraten sind, ich mache die ganze Zeit Gags darüber, dass es eigentlich Schatzsucher sind. Also was ist das für Piraten? Die rauben doch niemanden aus. Aber egal. Ich habe wirklich das Gefühl, diese Chemie, die Leute haben, diese Crew-Chemie, das ist genau das, was ich an Firefly so liebe. Was ich an so vielen anderen Geschichten liebe. Die Dynamik. Und ich finde diese Ideen, diese völlig übertriebenen, geilen Ideen, wie so ein Captain Smoker mit seinen 2 Zigarren die ganze Zeit, der schon aussieht wie Henry Cavill und dann einfach noch 2 Zigarren im Mundwinkel hat. Das ist so toll. Also wenn man all diese Bedenken, die ich habe, komplett abstreift und sich drauf einlässt, ist es fantastisch zu sehen und unglaublich unterhaltsam und liebevoll. Und ich spüre das, ohne dass ich irgendeine Verbindung zum Anime oder zum Manga habe. Und ich verstehe, warum die Liebe da ist. Und ich sage dir sogar noch was. Ich habe gestern die 3. Folge gesehen von der 2. Staffel. Also ich bin nicht so weit wie du.
Dann sag mir, also da gehe ich davon aus, es war dein Favorite mit Whiskey Peak, oder? Die Action?
Nö, ich fand die, jetzt muss ich überlegen. Ich finde die 1. Folge eigentlich am besten von den 3.
Ja,
aber Whiskey Peak ist ja toll.
Also, aber das war schon eine Kill-Bill-Anleihe mit den Crazy 88,
wie sie so gesagt haben. Ja, total, du hast ja recht gehabt. Ja, da hast du eh schon den, ich glaube, Enkel von Hattori Hanzo.
Sonny Chiba heißt der.
Sonny Chibas Enkel. hast du da und es ist auch dramaturgisch sehr nah an ja. den Crazy 88. Also auch die verschiedenen Points, die erreicht werden, auch mit bis zum Katana in der Wand steckend und
sich hochschwingen.
Ich wollte ja nicht nur hochschwingen, sondern du musst hoch.
Yeah.
Oben ist Oren Ishii und da muss yeah. ich da hochkämpfen. Ich habe nur erwartet, dass es nicht 100 sind, sondern in Wirklichkeit weniger, weil die Crazy 88 auch nicht 88 yeah. sind. Das hätte ich jetzt so wirklich noch. Das wäre so das i-Tüpfelchen gewesen, aber sonst war es schon nah dran. Aber worauf ich hinaus will, ist, ich habe nach diesen drei Folgen, weil ich habe das, das kann ich ruhig sagen, ich habe es mit meiner Freundin gesehen. Und meine Freundin hat den Anime gesehen. Mhm. Aber auch nicht alles, sondern immer so, wie es gerade im Fernsehen lief, mhm. so RTL 2, ne? Also sie ist eher so, sie liebt One Piece, aber sie liebt es nicht genug, dass sie es jetzt alle Folgen geguckt hat und alles mhm. kennt. Mhm. Aber sie kennt's und sie liebt's. Und sie sitzt so neben mir und schaut diese Realserie zum ersten Mal. Sie ist aber natürlich, tut das keinem Abbruch, weil genau wie du sagst, wenn man die Anime gesehen hat, ist anscheinend, kann man jederzeit einsteigen und alles mitnehmen. Und sie guckt es neben mir und zwei Dinge sind passiert. Das eine ist, was du mir angeteasert hast, und ich werde das jetzt hier noch nicht aussprechen, weil das kein Spoilercast ist, aber es gibt ein Cameo in Fleisch und Blut, bei dem sie so, Moment mal, halt, stopp. Ist das? Fragezeichen. Ich so, ja, ich hat mir das schon gesagt, dass das passieren wird. Es ist die Figur, von der du glaubst, dass sie es ist. Cool. Es funktioniert sofort für Leute, die selbst die Realserie bis dahin nicht gesehen haben. Das holt dich total ab. Wir haben beide sehr gelacht über diese geilen Dialoge. Es sind richtig geile Dialoge teilweise.
By the way, One Piece Netflix geht mittlerweile offen damit um. Wenn du auf den YouTube-Kanal klickst, ist ein Clip, der den sogar so nennt und den Charakter so nennt. Also es ist mittlerweile eigentlich out in the open, würde ich nur sagen.
Boah, okay.
Trotz allem.
Es gibt trotz Leute, die es vielleicht nicht hören wollen.
Ja.
Machen wir nächstes Mal. Ist ja egal. Auf jeden Fall, es funktioniert sofort für alte One Piece Fans, diese Serie. Ja. Sofort, ne? Ohne Abbruch. Und danach hatte sie so Bock, noch mal One Piece zu sehen, dass wir direkt den Anime angemacht haben.
Ja, es ist halt auch, als jemand, der den Anime,
ja, das ist leider an der Stelle nicht zu Ende, weil weißt du, wie One Piece im Anime mittlerweile ist? Auf Netflix? Hast du das mitgekriegt? Das, was sie im November gemacht haben? Ich hatte das schon völlig wieder verdrängt. Ich hatte das vergessen.
Ach stimmt, die hatten doch so eine neue Auflage, oder? Die Füller-Episoden überspringt, oder nicht?
Sie haben die Serie hochskaliert auf HD, was du aber ein bisschen siehst, weil es ist ein bisschen arg verschwommen, die Kanten. Mhm. Sie haben es von 4:3 auf 16:9 hochgezogen, aber so, dass halt einfach was weggecroppt ist um und unten, was nicht cool ist, finde ich. Ich finde, so gern ich Vollbild habe und so gern ich hohe Qualität habe, wenn etwas für 4:3 kadriert ist, lass es 4:3, so wie du neulich bei deinem Monolog gesagt hast zu Buffy. Man lässt es so. So, ne? Und das haben sie nicht gemacht. Und was noch viel schlimmer ist, für jeden Nostalgiker, das bin ich jetzt in dem Fall leider zum Glück nicht, sie haben die Synchro neu aufgenommen. Zwar möglichst mit allen Originalsprechern, also so getreu, wie es nur geht, aber das Animationsstudio, das ja dahinter steckt, ich glaube, ist es Toei Animation?
Möglich.
Sind es die? Ich weiß es nicht mehr so genau. Ich kenne mich bei Anime nicht so aus. Die bestehen ja drauf, dass es auf der Welt einheitlich ist. Die Aussprache der Figuren und also wie sie heißen. Also sie hat zum Beispiel Lüssop die ganze Zeit gesagt, aber sie heißt ja Usopp.
Jetzt heißt er Usopp. Ja.
Ich meine, die deutsche Synchro, ich liebe gute Synchronarbeit. Ich kann das nur immer wieder betonen. Die deutsche Synchro war eigentlich sehr clever, Monkey D. Ruffy draus zu machen, weil das näher, phonetisch näher klingt im Original, als das Monkey D. Luffy, was halt, das L wird ein bisschen mehr wie ein R ausgesprochen im Japanischen, wenn ich mir das hab richtig erklären lassen, ne? Und deswegen ist die deutsche Synchro sehr nah am Original und ich finde das echt schade. Und für sie war das richtig schlimm dann zu sehen, dass die Intro-Melodie eine andere war und dass die Synchro eine andere war. Das war für sie, es hat ihr die ganze Nostalgie kaputt gemacht und sie wollte es dann nicht weiterschauen. Also wir haben ein bisschen geschaut, ich glaube die halbe Folge geschaut. Ich persönlich glaube immer noch, auch wenn das cool war, es war wirklich cool, also ich verstehe langsam, warum Leute One Piece Fans sind, ich habe das Gefühl, ich glaube nicht, dass ich jetzt 1000 Episoden nachhole, das sind mittlerweile 1000. Ich glaube, ich warte auf The One Piece.
Ja, yeah, das ist das Füllerfreie.
Das neue One Piece, das genau, Filler, keine Filler hat und einen eigenen Stil und vor allem durchgehend. Du hast mir erzählt im Vorgespräch, dass ab Episode 500 rum ist ja dieser Zeitsprung. Also sowohl im Manga als auch hier.
Also ich kann jetzt nicht genau auf warte, ich such dir mal den Band raus, warte.
Ich kann nur dazu sagen, weil auf Netflix gibt es die ersten 61 Folgen des Animes und dann den Egghead Arc 1 und 2. Und der Egghead Arc 1 und 2, und ich wusste vorher nicht, dass das überhaupt gibt, den Egghead Arc, der fängt bei 1000 irgendwas an. Ich glaube 1080, 1089 oder so. Und da ist mir sofort im Thumbnail auf Netflix aufgefallen, das sieht ja komplett anders aus. Also da hat sich ja die Zeichnung ganz schön geändert. Und dann habe ich mich schnell eingelesen und tatsächlich, One Piece hat mehrmals den Zeichenstil geändert. Und für mich war One Piece immer das, was ich im Fernsehen bei RTL 2 gesehen habe. Und ich glaube auch mit das meiste, was man sieht, wenn man One Piece einfach googelt. Aber es gab mehrere neue Iterationen des Zeichenstils bei One Piece. Und der Egghead Arc sieht so anders und befremdlich für mich aus. Das ist, also selbst für mich, als jemand, der das gar nicht guckt und gar keinen Einsatz hat, keine Stakes, mir könnte es ja alles egal sein. Selbst für mich ist das befremdlich, dass sich das immer wieder ändert. Ich weiß nicht, wie es den One-Piece-Fans da draußen geht. Dich hat das ja auch eher abgeturnt, dieser Zeitsprung. Und ich glaube, dass diese Nicht-Einheitlichkeit stört mich schon sehr.
Also es ist Band 61 ist der Time Jump. Jetzt zum Vergleich, bei Dragon Ball ist der Time Jump in Band 17. Jetzt einfach nur es gab nicht nur der Zeichenstil, weil der ist direkt nach dem Time Jump nicht so krass anders, aber ich finde, ein paar Figuren haben drunter gelitten. Zum Beispiel Ruffy sieht relativ gleich aus. Er hat jetzt hier so eine Kreuznarbe auf der Brust und hat noch so ein gelbes Bauchband zu seinem Outfit und läuft halt fast immer mit aufgeknöpftem Shirt. Aber er sieht ungefähr gleich aus. Sanji sieht fast gleich aus. Zorro sieht gleich aus, aber ein Auge fehlt. Man sieht auch nicht wirklich, wie es passiert ist. Aber ist halt piratisch, okay. Aber zum Beispiel Chopper, das ist so etwas, das ist eine Disneyfication, muss ich wirklich sagen. Und zwar Chopper war süß, ja. Mhm. Aber er sieht nach dem Time Jump noch süßer und jünger aus. Weil die gemerkt haben, oh, der geht ja weg wie warme Semmel, wenn der putzig ist, weißt du?
Und meine Anschlussfrage daran. Oh, sorry, ja. Wollte ich nicht unterbrechen. Ich habe direkt eine Anschlussfrage. Wie sieht jetzt der Chopper in der Netflix-Serie aus? Welchen Chopper ist er angelehnt?
Ganz klar an den, der er sein soll. Also ganz klar an den aus Band 16 und 17. Also ich muss übrigens dazu sagen, für all die Fragen, was alles gecovert wird in Season 2, es ist Band 11 bis Mitte Band 17, ja. Es ist ganz schön viel, was da an Content drin ist. Und es gibt viele Sachen, die mich wirklich umgehauen haben, auch auf Metaebene. Was ich damit meine, ist, One Piece war diese kleine, süße Serie, die sehr viele sehr skeptisch beäugelt haben, dass die jetzt auf Netflix kommt in Live-Action. Und mittlerweile spielen krasse Schauspieler kurz mit in kleinen Rollen. Wir haben David Desmalchian als Mr. Three, einen der Bad Guys in dieser Season, wo ich mir dachte, krass, dass der sich dafür hergegeben hat und er ist super und du merkst, er hat halt mega viel Spaß. Und absoluter Scene-Stealer, auch wenn sie nur in zwei Episoden mitspielt, Katie Sagal als Dr. Kulea. Fantastisch. Es war ja ursprünglich, Jamie Lee Curtis wollte die Rolle spielen, ne? Aber ich bin glücklich, dass es Katie Sagal geworden ist, weil die channelt ihre innere Gemma aus Sons of Anarchy so ein bisschen und der Charakter ist auch sehr punkrockig und deswegen funktioniert das ziemlich gut.
Hast du diesen Leuchtturmtypen wiedererkannt?
Nein, Kokos.
Ich habe nicht auf IMDb nachgesehen, ich bin mir sehr sicher, wer das ist, ohne jetzt nachzugucken. Es ist der Blackfish aus Game of Thrones.
Das ist möglich. Ich muss dazu sagen, was die Serie auch gut macht, und das ist so etwas, was ihr gut tut, ja. Mhm. Sie hat ja einen sehr cartoonigen Look, ne? Und deswegen probieren sie das CGI nicht fotorealistisch zu machen, sondern cartoonrealistisch zu machen. Und deswegen funktioniert der Wal richtig gut. Und deswegen funktioniert Chopper ziemlich gut, weil es soll nicht aussehen wie ein Wal aus unserer Welt, es soll aussehen wie ein Cartoon-Wal. Und das hilft der Serie. Das hilft der Serie ungemein. Du hast die ersten drei Episoden gesehen, ne?
Ja, genau.
Loketown war die erste. Da gibt es Momente, wo ich gebetet habe, dass sie die nicht auslassen. Und ich bin so glücklich, dass sie die wirklich nicht ausgelassen haben. Wie zum Beispiel Zorro das Aufeinandertreffen mit Tashki. Ja. Die ihn ja, ich weiß nicht, ist dir das aufgefallen, dass du diese Schauspielerin letztes Jahr schon gesehen hast in Season 1? Weil darauf läuft es ja hinaus. Er nennt sie ja sogar so.
Das Problem ist ein bisschen, ich kann mich kaum noch an Season 1 erinnern. Das ist leider ein Problem.
Okay, dann muss ich darüber reden. Soros Vergangenheit war ja, dass er ein Schwertkämpfer war und auch richtig in einem Verein war, wo er das gelernt hat. Und da war ein Mädchen, das besser war als er. Und es war seine beste Freundin. Aber sie war halt traurig, weil sie wusste, irgendwann sind die Jungs alle, werden von Natur aus wesentlich stärker sein und besser. Und nur weil sie eine Frau ist, wird sie nie mit denen mithalten können. Und deswegen haben die beiden sich geschworen, einer von beiden wird der beste Schwertkämpfer und füreinander. Und sie ist dann die Treppe runtergefallen und ihr Genick ist gebrochen. Und deswegen hält Zorro so krass daran fest, als Liebe zu seiner Freundin, Kindheitsfreundin, er muss der beste Schwertkämpfer sein für sie.
Ja, stimmt.
Und dann trifft er in Loketown auf ein Mädel, das gespielt wird von der gleichen Schauspielerin wie Kuina, die genauso aussieht. Ja. Und sie, als sie ihn verhaften will, will er sie nicht töten. Und er hätte jemand anderen getötet. Und dann
aber wir wollen nicht spoilern, Eve.
Nee, aber das ist ja nur die erste Episode.
Ja, trotzdem. Es gibt Leute, die haben nicht die erste Episode gesehen. Mhm. Wir haben noch einen ganzen Spoilercast in 3 Wochen.
Na, auf jeden Fall, sie verhält sich, redet und sieht aus genau wie seine beste Freundin. Und das ist etwas, wo ich mir dachte, bringen sie das? Und casten sie die mit der gleichen Schauspielerin? Ja, machen sie. Finde ich super. Es gibt Gastauftritte in Loketown, die ich super finde. Also, wo ich mir dachte, geil. Das heißt, wir haben jetzt schon Schauspieler für Rollen, die später sehr, 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 sehr wichtig werden. So, was mich extrem glücklich gemacht hat. Und das Drama. Das Drama ist mir immer sehr wichtig. Ich bin jedes Mal der festen Überzeugung, jede Backstory von jeder Hauptfigur, weil die Strohhüte kriegen immer krasse Backstories. So, das hast du ja in der ersten Season schon gesehen. Sanji und die Geschichte auf der Insel mit dem gegessenen Fuß. Zorros Geschichte habe ich gerade schon. Nami war ja die traurigste. Und ich habe gehofft, dass die Geschichte von Chopper mich hier im Herzen berührt. Und wenn sie das nicht tut, dann versagt die, weil ich habe fast Rotz und Wasser geheult, als ich das gelesen habe. Die geht so ins Mark. Und als jemand wie du, der ja auch sehr emotional war bei Rocket Raccoons Backstory, das trifft einen, das geht sehr in die Gefühle. Und was ich dieser Netflix-Adaption so hoch anrechne, ist, die hat das Herz voll am rechten Fleck. Also die ist wirklich ein wundervolles Märchen für die ganze Familie. Und schämt sich nicht dafür, so herzlich zu sein, wie One Piece es ist. Es probiert es nicht zu dekonstruieren und so eine nihilistische Version von One Piece zu erzählen. Nein, die Charaktere sind wirklich genau so. Die Welt um sie herum ist manchmal ein bisschen düster, aber das hält sie nicht davon ab, hoffnungsvoll zu sein und dieses Piratenleben so zu gestalten, wie sie es wollen. Und fuck, liebe ich das. Und was die zweite Season halt auch gut macht, ist, jetzt wo die Backstories etabliert sind, werden langsam die Dynamiken innerhalb der Crew besser. Also, dass Zorro und Sanji sich immer gegenseitig kabbeln und immer auf die Nüsse gehen, gegenseitig, ist etwas, was sich durch die ganze Serie ziehen wird, weil die beiden eigentlich respektieren die sich am meisten untereinander und sind auch so etwas wie Brüder, aber das werden sie sich nie eingestehen, weil sie sind oberflächlich die krassesten Rivalen. Aber wenn es hart auf hart kommt, wird niemand so für Zorro einstehen wie Sanji und umgekehrt. Und das liebe ich jetzt schon, dass das mit Lysop damit gearbeitet wird, dass er ein Feigling ist, aber mutig sein möchte und es auch in Momenten ist. Das hat mir in der ersten Season sehr gefehlt. Nur um auf ein Beispiel aus der ersten Season einzugehen. In der ersten Season gibt es diese Fischmenschen, die Nami terrorisieren und unsere Crew kämpft gegen die. Und in der Serie kämpft Lysop einfach gegen einen dieser Fischmenschen. Ja, er rennt hier und da weg und kämpft feige, aber er kämpft gegen ihn. Im Anime ist die Szene besser, weil da schmiert er sich mit Ketchup ein und reißt sich seine Klamotten kaputt und will zu Nami gehen und ihr sagen, ich hab's probiert, aber ich wurde so verprügelt, guck mal, wie krass ich blute und so weiter. Und dann verlässt er den Kampf, ne? Und dann in seinem Kopf lässt es ihn nicht los. Er denkt an die weinende Nami und denkt, boah, bin ich ein Arschloch, das hätte ich jetzt fast gemacht. Und dann stellt er sich doch dem Kampf, weißt du? Dass dieser Konflikt zwischen ich bin feige, aber ey, es geht gerade um meine Freunde, das geht nicht. Das wird hier langsam so ein bisschen angedeutet, was ich gut finde.
Ich glaube, das liegt auch daran, weil ich dramaturgisch finde die zweite Staffel jetzt schon geiler als die erste. Weil in meinem Kopf, es ist jetzt leider aber auch Recency Bias, also nimmt es nicht für voll, die erste Staffel liegt halt 3 Jahre zurück. Und ich bin dankbar für jeden Rückblick, weil ich habe sie mir nicht noch mal anschauen können. In meinem Kopf war die erste Staffel sehr ein einziger durchgezogener Film, bis auf einzelne Episoden, die rausgestochen haben, wie die Buggy-Folge oder eben die mit den Fischmenschen. So, das waren wirklich Episoden. Weißt du, was ich meine? Der Rest war eine durchgehende Handlung. Luffy holt sich eine Crew, stellt sich eine Crew zusammen.
Genau.
Und das Geile an der zweiten Staffel ist, jede Episode ist eine Episode.
Ja.
Das ist wirklich eine Episode mit der übergehenden Handlung, die Parallelhandlungen aufbaut, die andere Manga-Kapitel mit reinpacken, dann noch viel Foreshadowing und so weiter. Aber du hast eine Episode, du hast die Episode, du hast die Wahl-Episode, die Laboon-Episode, du hast die Whiskey-Town-Episode, du hast die Loketown-Episode. Jedes davon ist eine Episode und jede davon ist ein kleines Kunstwerk für sich, eine kleine Geschichte aus dieser großen Reise. Das ist geil.
Das Einzige ist, das stimmt. Das Einzige ist, die machen jetzt ein paar Zweiteiler. Zum Beispiel Little Garden kannst du nicht in einer Episode abfrühstücken.
Okay.
Das sind 2 Folgen. Und auch das Finale mit Chopper in Drum. Du kannst den ganzen Drum-Arc nicht in einer Episode erzählen. Weil Drum besteht aus, was passiert in der Gegenwart und der Kampf. Und Drum muss dir die komplette Chopper-Backstory zeigen. Also muss sie. Und eine Episode, das ist wie ein Film innerhalb von der Welt von One Piece, ja. Also es ist einfach seine Backstory,
nicht,
und das ist schön.
Nimm nicht so viel vorweg.
Ich sag nicht, was passiert, aber ich sag, es ist seine Backstory. Und ein weiteres Casting, das ist das letzte Casting, das ich anspreche, was halt auch sehr wichtig ist, weil es ist wichtig für diese Season. Und es ist eine Figur, die auf jeden Fall länger auch da bleibt. Nicht für immer, aber länger. Und in der nächsten Season eine ziemlich große Rolle spielen durfte, ist Vivi. Und auch da bin ich sehr glücklich, wie gut sie mit der Crew vibet. Das haben die echt, echt, echt gut hingekriegt. Als absoluter Ultra, so viel alberne Sachen, wie sie umsetzen, gibt es eine Sache, die es hier nicht gibt, die ich erwähnen darf. Es gibt eine Sache, die es nicht gibt, die es aber im Anime gibt. Vivi hat im Anime eine Ente namens Karu. Und das ist ihre Reitente. Das ist so ein bisschen wie bei Unendliche Geschichte. Kennst du die Reitschnecke? Mhm. Ja, und diese Ente ist mit ihr unzertrennlich. Also es ist so ein bisschen wie Rocket Raccoon und Groot. Die sind immer zusammen.
Okay.
Und die Ente hat mir gefehlt, muss ich sagen. Es wird in einem Nebensatz erwähnt, dass es diese Enten gibt. Also eventuell sehen wir sie in Season 3. Würde ich mich sehr, 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 sehr freuen.
Ich muss es mal googeln, warte mal. Duck. Ah ja, okay. Ja, ich sehe die Ente.
Die ist super. Die liebe ich.
Sieht aus wie Alfred Judokus Quack.
Mit einer Mütze. Ja. Und das Einzige ist, und da muss ich Expectations tatsächlich managen. Ich finde, diese Season hat, nur das Marketing der Season hat einen Fehler begangen. Und es ist der gleiche Fehler, den The Walking Dead begangen hat. Und kannst du dir vorstellen, was ich meine?
Nee.
The Walking Dead hat zu Zeiten von Season 5 angekündigt, nächstes Jahr kriegt ihr Negan und Jeffrey Dean Morgan spielt ihn. Ja? Und natürlich waren die Comic-Fans aus Rand und Band so, oh, Negan, Negan, Negan. Und Season 6 guckst du und Negan taucht nicht auf. Du guckst dir die ganze Zeit, wo ist Negan, wo ist Negan, wo ist Negan? Und Negan kommt in der letzten Szene der letzten Episode. Ja? Und es ist ein geiler Entrance für Negan und Jeffrey Dean Morgan hat's gekillt und so weiter und so fort. Der Rest ist Geschichte.
Im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja, aber ich finde, so hättest du das ist marketingmäßig ein Fail gewesen. Du hättest Negan während der 6. Season ankündigen sollen für Season 7 und dann sind die Leute überrascht, ihn im Finale zu sehen. Schon, oh, wir kriegen den jetzt schon, cool. Das gleiche hat One Piece gemacht. One Piece hat angekündigt, bevor diese Season überhaupt rauskam, auf allen Social Media Kanälen, mit Clips, mit Bildern, Joe Manganiello, heißt er so?
Ja, ja.
Spielt Sir Crocodile und ich, okay, krass, unglaublich, ich will ihn sehen. Und ich warte die ganze Season und du siehst ihn so gut wie gar nicht. Also, weil es ist der Bad Guy für die nächste Season. So, also, und das Ding ist, ich finde, das hätten sie nicht machen dürfen. Ich finde, das war so ein Punkt, das haben sie in Season 1 cleverer gemacht, weil in Season 1 siehst du Smoker noch nicht. Du siehst den Rauch und du siehst die Silhouette, aber du siehst den Schauspieler nicht, weißt du? Das heißt, das war ein Stand-in. Sie hatten noch keinen Smoker gefunden für Season 2. Und genau so macht man das ja. Das hatten sie bei Walking Dead auch. Als Michonne eingeführt wurde, war es nicht Danai Gurira. Es war einfach nur so eine Silhouette mit zwei Zombies an der Kette. Und dann haben sie Danai Gurira gecastet. Und die kam dann in Season 3 und alle, yes, die sieht genauso aus wie Michonne. Hammer. Und hier haben sie es schon vorweggenommen. Ich glaube, er wird einen wundervollen Job machen in der Rolle. Man sieht ihn nur viel, viel zu kurz. Also ich kann auch gar nicht sagen, ob er gut oder schlecht ist. Aber ich glaube, er wird einen wundervollen Job in der Rolle machen. Aber als jemand, der weiß, in welche Richtung das geht, nächste Season sollte crazy werden. Nächste Season sollte eigentlich vom Scale und von dem, was sie erzählen. Und du bist ja ein großer Fan von Abenteuerfilmen. Du magst ja auch Raiders of the Lost Ark und so weiter und so fort. Und Wüstenfilme, so Lawrence of Arabia. Und so. Das ist Season 3. Das ist Season 3. Das müsste komplett Season 3 sein. Also, ja.
Ich habe auf jeden Fall schon mitgekriegt, dass die Grand Line ziemlich verrückt ist. Also, das weiß ich auch nach 3 Folgen. Also, da kann viel passieren. Das ist tatsächlich, mir erschließt sich immer mehr diese Faszination für One Piece. Und selbst als ich die nachsynchronisierte, hochskalierte Fassung auf Netflix auch nur für kurz geguckt habe, für 15 Minuten, hatte ich trotzdem das Gefühl, ich könnte richtig warm werden mit One Piece.
Und weißt du, was ich immer lustiger finde? Es gibt im Internet Fancastings für bestimmte Rollen. Und es wurde jetzt angekündigt, das ist auch der neueste Clip, der auf Social Media veröffentlicht wurde, dass Ace gecastet wurde. Ich sage euch nicht, wer Ace ist, aber Ace wurde gecastet. Und weißt du, wer ihn spielt?
Nee. Ich muss mal kurz schauen, wie der aussieht, Ace. Okay.
Miguel aus Cobra Kai.
Ach, das habe ich gesehen auf Twitter. Ist es echt? Ist es jetzt Fancasting?
Ist echt. Ist bestätigt. Fantastisch.
Ja, das kann passen.
Fantastisches Casting. Und Katie Sagal war ja auch im Lead. Und es gibt ein Fancasting. Google mal One Piece Enel. Ja. Und
wie schreibt man das?
E-N-E-L. Und Eiichiro Oda hat auch gesagt, wen er im Kopf hatte, als er diesen Charakter designt hat.
Wen?
Eminem.
Ja, aber bitte nicht Eminem jetzt.
Alter, das wäre so lustig.
Nee, das ist zu alt dafür.
Ja,
der hat nicht dieses Sixpack. Der hat ja ein Eightpack, sehe ich gerade. Eins, zwei, drei, vier. Das sind fast 8.
auf jeden Fall.
Hättest du ein Favorite? Wen würdest du casten für den?
Für Ene weiß ich ehrlich gesagt nicht. Für Ene, für mich ist es viel interessanter, später, wen ich noch als Crewmitglieder casten würde. Ich hätte tatsächlich Jason Momoa im Kopf für eine Rolle, aber ja. Frankie.
Ich glaube nicht, dass er. Ich mag ja Serien, also es ist nicht komplett unrealistisch. Ich kann es mir nur nicht vorstellen, dass es für Netflix ist. Der macht ja so Apple TV-Kram und so. Also
und,
etwas, was
und
ihn
Prime.
Wahrscheinlich besser bezahlt.
Nee, und Prime. Er hat jetzt mit David Bautista, Dave Bautista diesen Buddy-Cop-Ding, das ist ein Film. Eine letzte Sache noch, weil ich darauf anspielen wollte. Die größte Frage und die größten Sorgen, die ja Fans der Netflix-Serie haben, ist, wie lange kann sich das denn ziehen? Weißt du? Weil Material ist ja endlos da. Wir sind ja fast noch im Prolog. Wir sind gerade auf der Grand Line angekommen. So, also da ist ja noch gar nichts so an der großen Mythologie. Diese Season spielt ja zumindest mal mit dem Bigger Picture und zeigt uns ein paar Szenen auch abseits von der Crew, was so auf der Welt passiert, was voll wichtig ist für One Piece, wird doch sehr politisch, ja. Und das Ding ist, der Schauspieler von Zorro hat sich jetzt dazu geäußert und er sagt, dass Sensei Oda eine Vision dafür hat, wie weit die Netflix-Serie geht. Das heißt, die wird früher enden als die Anime-Serie.
Was heißt früher? Also geschichtlich früher enden?
Geschichtlich früher enden. Weil darfst du nicht vergessen, One Piece war ursprünglich nicht so lang geplant. Und,
ja, klar.
Und dann kam die Idee mit den 7 Samurai. Und die haben sie dann auch noch viel mehr ausgearbeitet. Und die konnten sie dann auch über sehr viele Arcs hauen. Ich weiß nämlich gar nicht, ob sie in der Netflix-Serie das gesagt haben. In der ersten Season kam ja dieser Mihawk-Falkenauge vor, der ja Zorro besiegt hat. Der so ein bisschen aussah wie
mit dem Kreuzschwert.
Don Juan de Marco. So ein bisschen, so sah er aus, ja. Und im Manga ist das, wird er eingeführt als einer der sieben Samurai. Also weißt du, es gibt noch sechs von dem Kaliber. Ich weiß gar nicht mehr, ob das in der Netflix-Version der Fall war. Bin ich mir nicht mehr sicher.
Das weiß ich echt nicht mehr. Ich glaube, das ist das, was ich am One Piece am meisten kritisieren würde. Ich kann mich an die erste Staffel kaum erinnern.
Ja, und es ist aber auch sehr viel Mythologie, muss man dazu sagen. Es ist wirklich sau viel Mythologie. Und die letzte Sache, die ich der Serie positiv anschreiben möchte, ist auch, ja, die CGI macht Spaß, aber ich finde, so viel ist auch schön praktisch. Zum Beispiel, dass sie diese Teleschnecken ja wirklich gebaut haben. Oder dass sie achten auf solche komischen Kleinigkeiten, wie zum Beispiel, dass die Teleschnecke so ein lustiges Geräusch macht. So, ole, 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 ole. Oder wenn ein Riese lacht, lacht der, indem er jack, 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 jack macht. Also auf diese Kleinigkeiten zu achten, was sie nicht hätten, niemand hätte sich beschwert, wenn der normal lacht. Aber dass das auch mit drin ist, ist unglaublich. Das ist wirklich unglaublich. Und du merkst halt auch, gerade in Live-Action, dass ja One Piece auch für unterschiedliche Kulturen steht, repräsentativ für unsere Welt. Weißt du? Weswegen, wenn es um diese Riesen geht, die sind ein Abbild von Wikingern. Wenn es um Vivi und ihr Volk geht, das ist wie ein ägyptisches Königreich. Und das ist ziemlich cool. Deswegen mag ich das Casting auch sehr gerne. Da haben sich ja auch Leute beschwert und gesagt, da wurde gerace-swapped. Das ist aber gar nicht der Fall. Das ist kein Race-Swapping. Weil Eiichiro Oda hat selber bekannt gegeben, aus welchem Land die jeweiligen Figuren kommen würden, wenn sie aus unserer Welt kommen würden. Und da wäre Ruffy ein Latino, da wäre Sanji ein Brite, da wäre Lysop wahrscheinlich ein Afroamerikaner und so weiter und so fort. Das heißt, da ist kein Race-Swapping. So, das ist sehr akkurat. Und es ergibt ja auch Sinn, wenn du dann auf eine Insel gehst, die so ein bisschen nahostmäßig ist, dass die Leute da eher so nahostmäßig aussehen, weißt du? Und das mag ich eigentlich ganz gerne. Das ist richtig clever, damit umzugehen mit Diversität.
Ja, finde ich auch. Es ist ja auch so, das ist ja auch ein Problem des Animes in der Realumsetzung. Was sind denn die Anime-Figuren? Weil sie sehen ja auch nicht aus wie Japaner. So, das ist halt, es ist ja
wie Japaner sieht nur Zorro aus. Und Zorro soll Japaner sein.
So. Nee, ich meine generell Anime. Ach so, also allgemein gesprochen, mit dieser weißen Hautfarbe, mit den Gesichtsmerkmalen, das ist nicht wirklich repräsentativ automatisch nur japanisch. Das ist so, du kannst relativ viele Race-Swaps und Anime-Realumsetzungen machen, weil die Vorlage das eigentlich gar nicht so definiert. Manchmal hört man nur den Namen, woher jemand wirklich kommen soll oder welche Wurzeln er haben soll. Gerade wenn es sehr deutsche Namen sind zum Beispiel, was du im Anime sehr viel hast. Aber es liegt auch an so einer gewissen Faszination für deutsche Titel natürlich, weil es einfach gut klingt in japanischen Ohren.
Und Nico Robin soll ja Russin sein und wird sogar von der Russin gespielt.
Ach, das ist die Russin, das habe ich gar nicht mitgekriegt.
Ja, sie ist eine russisch-deutsche Schauspielerin.
Kennt man den Smoker-Darsteller eigentlich irgendwo her? Der hat solche Henry Cavill-Vibes, dass ich die ganze Zeit denke, irgendwoher kenne ich den.
Aber der kam ja auch mega bekannt vor. Ich will den mal kurz googeln.
Ich glaube, diese Perücke lenkt mich einfach zu sehr ab, dass ich es wirklich verorten kann, wer das ist.
Ja, warte mal. Ich gebe mal kurz Smoker-Actor ein. Aber auch die Behind-the-Scenes, du hast das Gefühl, die haben alle den Fun ihres Lebens. Ja, ja. Bei dieser Show.
Die Spielfreude überträgt sich sehr.
Callum Kerr heißt der. Oh, der hat ja ein Monsterkind. Den kennst du vielleicht aus Wheel of Time?
Nee, da habe ich nicht gesehen. Callum Kerr. Ach, der hat wirklich ein Monsterkind. Es fällt gar nicht so auf unter dieser Perücke, wie dir die Proportionen verschoben sind.
Das ist ja, der hat ein Superman-Kind.
Ja, ja. Der kann nur noch Comic-Verfilmungen machen für den Rest seines Lebens, weil er ist dafür gebaut. Nee, ich habe gar nichts gesehen von dem, was in seiner Filmografie steht, glaube ich. Das habe ich mir einfach eingebildet.
Er sieht halt sehr kevelig aus.
Ja, ja, der hat einfach diese Vibes. Insofern auch wieder geiles Casting.
Ja, also das Casting durch die Bank weg, durch den einzigen, und den mögen viele. Ich werde mit dem nicht warm, ist Buggy. Buggy ist für mich irgendwie miscast.
Ach so, Buggy finde ich toll.
Mit dem werde ich nicht warm. Ich mag dafür zu sehr den Comic-Buggy, der noch ein bisschen.
Ich habe den Vergleich halt nicht, ne? Yeah. Aber ich mag diese. Okay, da haben wir wieder eine Joker-Interpretation, aber why not? Ich finde, das hat was. Das hat was. Ich weiß nicht, ob es besser geht, aber ich finde, das hat was. Also ich finde, Buggy ist so ein Scene-Stealer tatsächlich.
Ja, der taucht auch immer mal wieder auf. Also immer mal wieder. großen Abständen auch manchmal und du denkst, war es das, dass wir ihn das letzte Mal gesehen haben? Nein, irgendwann kommt der immer mal wieder. So.
Ja. Ja, das kann ich auch bestätigen als jemand, der die Vorschaubilder auf Netflix gesehen hat für den Anime in der Episode 1000 irgendwas. So, ist hoffentlich kein krasser Spoiler für euch. Also, wir werden in 3 Wochen noch mal darüber reden. Und ihr werdet jetzt fragen, warum in 3 Wochen? Also zum einen, weil nicht alle Leute schon alles gesehen haben. Ich zum Beispiel. Aber ich glaube, für die 10 Folgen, es sind 10 Folgen, glaube ich, ne? Nicht 8. Es sind 8, okay, sorry. Für die 8 Folgen, eine Stunde braucht man noch ein bisschen Zeit. Aber das andere ist, in der Zwischenzeit kommen 2 Sachen raus, oder mindestens 2 Sachen raus, über die ich unbedingt mit dir gerne und viel reden will. Nächste Woche werden wir über Project Hail Mary reden. Ausführlich, und zwar nur über diesen Film. Da das natürlich auch einen großen spoilerfreien Part hat, könnt ihr so oder so reinhören. Ich kann euch aber jetzt schon sagen, geht in diesen Film rein. Es ist der Feel-Good-Film des Jahres. Da verlege ich die Hand ins Feuer. Deswegen müssen wir ausgiebig nur über diesen Film reden, wir zwei. Und wir werden in 2 Wochen über die Serienstarts reden, die euch hoffentlich alle da draußen beschäftigen. Nämlich über Scrubs, über Daredevil und alle außer dich auch Invincible, so nach dem Motto. Darüber werden wir noch reden. Vielleicht schmuggelt sich noch eine Serie dazu. Und dann werden wir die Woche drauf über One Piece reden mit einem Special Guest, den ich noch nicht ankündigen kann, weil noch nicht feststeht, welcher es wird.
Alright. So, dann hast du ein Schlusswort. Ich habe dir Anmod gemacht. Du machst das Schlusswort.
Ich wollte gerade sagen, du kannst doch jetzt einfach One Piece zitieren. Ich habe eine kleine Lieblingsdialogstelle jetzt schon aus der 2. Episode.
Okay, let's go.
Okay. Als sie in diesem Wal sind, in diesem Magen, und Nami davon redet, wie sie da rauskommen können, oder eigentlich Zoro davon redet, wie sie rauskommen können, und Zoro ja davon redet, von diesem Teil, von diesem Lappen, der da oben runterhängt am Mund dieses Wals, und Nami so, Wula? Und er so, oh, so she's a girl whale.